Das war auf jeden Fall schön knackig.
99 Folgen, Boys of Summer.
Zeitlosigkeit auf allen Ebenen.
Das gab es damals ja auch noch gar nicht, weil wir haben das doch erfunden, oder?
Was erwarten die Eltern denn da?
Also die haben es wirklich krachen lassen.
Das hätte jetzt auch so ein Kuschelkurs werden können.
MTV macht Schluss, wir machen weiter.
Damit habe ich gerechnet.
Moin und hallo zu Boys of Summer, dem 80er Podcast. Wir befinden uns mitten in den Feiertagen, den Festtagen, den Jubeltagen und wir werden heute einiges selbst dazu beitragen. Wir, das sind Eckhard Maronde, also ich und mein Kollege Alex Klug. Moin Alex.
Hallöchen.
Na, wie ist es?
Ja, Grund zum Feiern, würde ich sagen, ne?
Ja, und was trinkst du? Sekt, Champagner?
Fenchel, Anis, Kümmeltee mit einem Hauch Pfefferminz. Und bei dir?
Ja. Ich dachte mir, zur Feier des Tages, weil wir ja feiern, 100 Folgen Boys of Summer, wer hätte es gedacht? Ich mache mir einen Pilz auf hier, Herforder, alkoholfrei.
Hör mal.
So, warte mal, aber jetzt es, der ASMR-Moment, der muss natürlich auch ja, kommen.
Oh, du hast aber schon das Podcast, ich bin still, ja. Oh, hör mal, das ist ja... Plöppt ja wie das Flens. Aber ASMR, du hast, also das ist ja schon richtig so, dass das Podcast 1x1 jetzt hier noch dazugelernt. Hättest du, wenn ich dich vor 100 Folgen nach ASMR gefragt hatte, hättest du mir dann schon sowas Tolles demonstrieren können?
Nee, überhaupt nicht. Aber das gab es damals ja auch noch gar nicht. Weil wir haben das doch das erfunden, stimmt. Oder?
Und du hattest noch nicht so feine Mikrofone. Du hast ja auch
richtig.
Da wirklich aufgestockt. Was wir nicht alles für den Boys of Summer Podcast getan haben und tun konnten, vor allem nicht zuletzt dank eurer Unterstützung, zum Beispiel auf Patreon, wo ihr uns einen kleinen Betrag hinterlassen könnt, damit wir noch weitere 100 Folgen hinkriegen. Ja, das steht in den Sternen, was ohne geschehen wäre. Aber wir sind noch da und deshalb stoßen wir heute an auf die 100. Folge Boys of Summer Podcast. Vielen Dank an alle, die auch heute wieder dabei sind. Und wir haben, Eckhard.
Wir haben einiges vor, würde ich sagen. Ne? Ich meine, wir haben jetzt 99 Folgen Boys of Summer, 99 Folgen Rückblende, 99 Folgen 80er Worshipping hinter uns. Und heute setzen wir noch einen drauf, weil 100 Folgen, da kann man auch so ein bisschen die Mathematik sprechen lassen. 100 ist 10 mal 10 und wir haben uns gedacht, komm, wir machen mal 100 Minuten Podcast. Das hatten wir noch nie.
100 Minuten Selbst-Worshipping, ne? Wobei, das ist ja eigentlich ein ganz normaler Podcast im Jahr 2025, von daher passt, ja.
Absolut. Und wir haben 10 verschiedene Themen, die wir in jeweils 10 Minuten abfrühstücken werden. Und da ist einiges dabei. Also das heißt, wir werden nicht nur labern, sondern wir werden auch euch aktivieren. Wir werden Quizze einbauen zum Beispiel.
So ist das. Lassen wir es kommen lassen. Mein Timer ist gestellt, damit wir auch niemals in zu viel Laberei geraten.
Das heißt, nach 10 Minuten kommt eine Glocke und dann kommt das nächste Thema, ja. Und das werden wir gnadenlos durchziehen.
Genau. Und wer sich vielleicht noch an unsere ersten Folgen oder konkret an die zweite und die dritte erinnert, da haben wir über unsere Lieblingsalben der 80er Jahre gesprochen. Ich würde sagen, seitdem sind ja noch viele dazugekommen. Aber jetzt wird es, glaube ich, Zeit, dass wir mal über unsere Lieblingsbands, unsere Lieblingskünstlerinnen, unsere Lieblingskünstler reden und uns einfach mal gegenseitig auf den Zahn fühlen. Und zwar in einem klassischen A-B-Test, nennt man das, glaube ich,
okay,
ne?
Im Marketing. Ja. Also A oder B, du musst dich entscheiden. Das heißt, wir fangen mit zwei Bands, mit zwei Künstlern an und wir müssen uns entscheiden. Und dann geht es eine Runde weiter mit neuen Namen oder mit einem neuen Namen.
Und es geht natürlich auf Zeit, hör mal.
Alex.
Deshalb, Eckart.
Wer fängt an?
Möchtest du, wer fängt an? Sag du.
Ja, komm, ich stell dir die Fragen.
Du stellst mir die Fragen, so. Bitte.
Also, die Lampe ist schon mal, die Schreibtischlampe ist schon mal auf dich gerichtet und bitte.
Die Lampe ist an seit dem alkoholfreien Pilz, ja.
Genau. Alex, Man at Work oder Man Without Hats?
Man at Work.
Man at Work oder Madness?
Madness.
Madness oder Dire Straits?
Dire Straits. Boah, das tut aber schon weh.
Dire Straits oder Duran Duran?
Dire Straits.
Dire Straits oder Modern Talking?
Dire Straits.
Dire Straits oder Nine Inch Nails?
Zählen nur die 80er-Alben?
Ja,
von jeweiligen?
Natürlich.
Ja, dann Dire Straits. Oh, ist das übel. Oh, das tut aber weh.
Dire Straits oder Herbert Grönemeyer?
Oh, komm, Alex. 80er. Oh. Dire Straits.
Okay. Dire Straits oder Depeche Mode?
Dire Straits?
Wow.
Ja, ich weiß auch nicht.
Dire Straits oder Bronski Beat?
Dire Straits. Aber du kriegst mich noch, glaube ich. Ich glaube, du kriegst mich trotzdem noch.
Dire Straits oder Alphaville?
Dire Straits.
Wow. Dire Straits oder Talk Talk?
Talk Talk. Damit habe ich gerechnet.
Yes. Talk Talk oder Falco?
Talk Talk.
Talk Talk oder Pet Shop Boys?
Talk Talk.
Talk Talk oder Frankie Goes to Hollywood?
Talk Talk. Das tut auch sehr weh.
Talk Talk oder Kraftwerk?
Bedingt durch 80er. Talk Talk. Talk Talk. Wenn wir 80er bleiben, Talk Talk.
Alex, wir haben einen Sieger. Talk Talk.
Hey.
Und bist du zufrieden?
Ich bin, es, wie gesagt, das ist jetzt wirklich, stürzt mich wirklich in Gewissensnöte durch die Jahrzehnte jetzt. Ich bin zufrieden auf jeden Fall. Ich glaube, ich hätte bei Madness schon abwägen müssen. Die hätten wahrscheinlich schon nicht. Was war das am Anfang? Madness gegen?
Man at Work. Man at Work.
Ja, doch, ja, gut, die hätten noch in den 80ern gewonnen. Aber bei Madness mag ich ja auch sehr das Spätwerk. Nein, aber ich bin ganz überrascht, wie viele Bands dann doch in den 80ern stattgefunden haben, weil so viele. Naja, manche Sachen sind bis heute relevant, manche weniger. Lass mal es nicht einordnen, aber sehr schön. Du weißt schon, wie du mich in die Enge treibst, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja. Es war so ein bisschen natürlich durchgestylt, ganz klar.
Natürlich. Ich habe es umgedreht. Ich fange bei dir direkt mit deinen absoluten Lieblingsbands an, sodass das Spiel wahrscheinlich schon direkt nach der ersten Frage entschieden ist. Bist du bereit?
Ich bin bereit, um Gottes Willen.
Dann gehen wir rein. Sandra oder Modern Talking?
Modern,
ich weiß, du magst
Modern Talking.
Modern Talking oder Samantha Fox?
Oh.
Ding, 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 ding.
Samantha Fox. Sind hübsch.
Samantha Fox oder Aha?
Aha.
Aha oder Wham?
Aha.
Aha oder Falco?
Aha.
Aha oder New Order?
Aha.
Aha oder Prince?
Aha.
Ah, ich hätte das ja, okay, alles klar. Aha oder Eurythmics?
Aha.
Aha oder Madonna?
Aha.
Aha oder Pet Shop Boys?
Aha.
Wer hat das denn sortiert? Aha oder Kraftwerk?
Aha. Wegen der Aha 80er.
Oder, ja. Ja, okay. Aha oder Simple Minds? Ach,
das Aha.
Okay, jetzt greifen wir wirklich an. Aha oder Ideal?
Es ist schon hart irgendwie. Aha, wir sprechen gleich noch drüber.
Natürlich. Aha oder The B-52s?
Aha.
Hui. Aha oder Tears for Fears?
Tears for Fears.
Hey, Tears for Fears oder Human League?
Tears for Fears.
Tears for Fears oder ABC?
ABC.
ABC oder Frankie Goes to Hollywood?
ABC.
Zwei letzte noch. ABC oder Europe?
Ich wähle Europe, aber egal. ABC.
ABC oder Saga?
Saga.
Jawohl. So.
Ja, ich werde Europe tatsächlich im Oktober sehen und Karten sind schon gekauft, tatsächlich.
Und dann musst du dich eventuell nochmal umentscheiden.
Ja, okay, dann sprechen wir uns nochmal, genau.
Okay, krass. Ja, ich muss sagen, ich weiß, aber dass Aha bei dir so hoch oben stehen, habe ich tatsächlich, also noch besser als Samantha Fox, vor allem hätte ich nicht gedacht.
Ja, sind halt noch hübscher.
So ist das, ja.
Nein, es ist einfach so, das Gesamtwerk natürlich von Aha in den 80ern waren, wie viele Platten? 4, glaube ich, oder 3? 3 waren es, glaube ich. Aber das sind natürlich, also die ersten beiden Alben sind natürlich absolute Knüller und insofern ja, die haben echt schon einen hohen Stellenwert. Kann ich mir immer noch gut anhören, auf jeden Fall. Und das sind absolute Klassiker. Ja.
Sehr schön.
Ja. Also ich so, bin wir, einigermaßen ich bin warm, auf jeden zufrieden,
Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Mhm. Ja, definitiv, definitiv.
So, das heißt, die Glocke, die klingelt jetzt.
Die Glocke klingelt, genau. Ich habe sie erst angefangen zu stellen, nachdem ich schon durch war vor Nervosität. Aber das wird jetzt auf jeden Fall besser in den nächsten Runden. Und wir gehen direkt zum zweiten Thema, Eckhard. Worum geht's da?
Es geht um unsere Lieblingsfolgen. Wie ist es mit uns? Also wir haben 99 Folgen angehört, uns Videos reingezogen, recherchiert, gescriptet, geschwitzt, produziert. Und welche Folgen sind uns besonders ans Herz gewachsen und warum? Alex, wie ist es bei dir?
Ich habe jetzt sehr, sehr viel aus sehr verschiedenen Gründen und ich versuche mal schon mal so zwei aus der jüngeren Zeit aufzuzählen. Und zwar erstmal ist es Folge 98, unser Interview mit Tony Hadley. Mm. Das ist ja nun wirklich, wirklich, wirklich Zeit geworden. Wir wollen hier nicht so viel spoilern, wir hatten schon ein paar andere Interviewtermine ausgemacht, sogar im Voraus, wo es aber dann zu Verschiebungen künstlerseitig kam. Wir bleiben da dran, es wird nicht das letzte Interview geblieben sein. Hat mir aber sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich hoffe unseren Hörerinnen und Hörern auch. Mich würde auch interessieren, wie die zu diesem ganzen Deutsch-Englisch-Ding, wir haben die Folge ja zweifach veröffentlicht, wie die dazu stehen. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr großen Spaß gemacht. Achso, ich habe zwei Folgen gesagt. Ja, richtig. Und was mir noch sehr gut gefallen hat, ist Folge 91, das war unsere Enya-Folge, weil da habe ich wieder gemerkt, was diese Ursprungspodcast-Faszination. Ich hatte zu der Zeit einfach dann eine sehr krasse Enya-Phase und dann hat man die Möglichkeit, das so zu im Ping-Pong zwischen uns beiden, was ich einfach sehr schätze, nochmal so zu kanalisieren und diesen emotionalen Zugang auch zu haben. Da habe ich mich in ein Thema reingearbeitet, aber aus Leidenschaft quasi.
Was heißt eine krasse Enya-Phase? Was bedeutet das bei dir? Du hast Enya gehört und zwar bis dir die Kopfhörer geplatzt sind.
Ja, nicht mir, aber meiner Freundin auf jeden Fall, ja. War tatsächlich dann letztes Jahr, 2024, meine meistgehörte Künstlerin des ganzen Jahres.
Okay.
Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe aber auch wirklich gemerkt, dass ich finde, dass das tatsächlich zu jeder Jahreszeit gut passt sogar. Aber natürlich immer alles ein Nü zu drüber, gar keine Frage.
Aber es war jetzt auch nicht so, dass du irgendwie Spotify angemacht hast und dann Spotify leer gehört hast und Enya dann in Dauerrotation gelaufen ist.
Mal so, aber beschränkt sich, es sind auch definitiv nicht alle Alben, ne? Also auch hier sind natürlich die 80er und die 90er natürlich tief im Herzen, aber ich habe natürlich sehr gefreut, dass wir über das Watermark-Album aus den 80ern gesprochen haben. Eckhard, was hat dir gut gefallen? Was ist dir in Erinnerung geblieben?
Ja, ich meine, bei 99 Folgen ist natürlich, also wie du sagst, natürlich unser erstes Interview mit einem Star, mit einem Künstler, mit Tony Hadley, der Stimme von Spandau Ballet. Das war wirklich sehr, sehr nett. Er wirklich, also ein netter Künstler, das kann man nicht anders sagen. Und ich hatte auch die Freude, das kann man auch so sagen, ich hatte die Freude, ihn live zu sehen danach. Und er hat alte Spandau-Ballet-Klassiker und seine eigenen Songs und ein paar Coversongs performt. Und das war irgendwie nochmal so ein schöner so ein Abrunden quasi von dieser Folge. Es gab noch ganz viele andere Momente und zwar immer dann, also ich fand das immer sehr spannend, wenn ich im Zuge der Recherchen dann was dazugelernt habe oder Sachen entdeckt habe oder Antworten bekommen habe auf immer schon im Raum stehende Fragen. Zum Beispiel, dass Dan Harrow, ich hatte gar nicht so auf dem Schirm, dass er so ein Milli Vanilli-Vorgänger gewesen ist, dass er einfach nur die Lippen bewegt hat.
Wer hat's erfunden?
Ich fand's auch sehr spannend, irgendwie zu recherchieren, wie es mit Nick Kershaw oder den Fine Young Cannibals weiterging. Das fand ich auch sehr erhellend. Manchmal ist das ja einfach so, dass so Künstler dann irgendwann verschwinden oder sie tauchen einfach nicht mehr so in den hohen Charts-Regionen auf, werden abgelöst. Und da dann wirklich zu hören, dass zum Beispiel die Fine Young Cannibals tatsächlich einfach aufgehört haben zu existieren, das hat mir dann doch die Augen geöffnet.
Ja, wir sehen immer nur so einen kurzen Ausschnitt einer Karriere hier eigentlich.
Ja, ja, genau.
Wenn das dann so eine Phase von den zwei großen Hits von einem Album ist und so. Und das ist natürlich der Ausschnitt, den alle kennen. Und es ist dann einfach schön, wenn man durch die Recherchen den Hörerinnen und Hörern das dann auch näher bringen kann. Was geschah davor, was geschah danach? Ja,
Genau. Und da sind wir natürlich auch wirklich bei einer meiner Lieblingsfolgen. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, das zu recherchieren und das auch einzusprechen. Das war nämlich deine Geburtstagsfolge, nämlich Wir suchen den größten Hit von Modern Talking.
Die habe ich hier tatsächlich auch noch stehen. Das war natürlich von all deinen Solo-Folgen, die eindeutig für mich war. Und ich meine, das mit dermaßen hochwissenschaftlichen Methoden.
Ja,
also Stochastik ist ja nichts dagegen. Für alle, die reinhören wollen, Folge 56. Eckhardt sucht den ultimativen Modern Talking Hit. Wärmste Empfehlungen aus der Küche, meine Lieben.
Ja, und ich werde jetzt nicht spoilern, welcher Hit das war. Und
aber er klingt etwa ding, 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 etwa so, ja.
Okay.
Ich habe aber auch so aus vielen Solo-Folgen von dir noch was gelernt, zum Beispiel Folge 53 The Bangles.
Ah.
Ich glaube, du hattest ja Manic Monday in der Überschrift auch, ne?
Ja, genau.
Da auch nochmal, das war für mich wirklich nochmal so ein Aha-Moment, was dass von denen wirklich viele verschiedene Lieder, die ich auch wirklich gar nicht einer Gruppe alleine zugeordnet hätte, sind. Gibt's von denen übrigens auch ein cooles Cover von A Hazy Shade of Winter von Simon & Garfunkel, was ich neulich gehört habe. Auch sehr abtempo und spannende Band. Fand ich auf jeden Fall von deinen Solo-Folgen. Neben den Zeitreisen, die ich auch immer sehr mag, eine der, wo ich nochmal am meisten gelernt habe.
Okay. Dann gibt's noch eine Folge, beziehungsweise zwei Folgen, die wir zusammen gemacht haben. Und zwar die Folgen über die Filthy 15. Also 15, eine Liste mit 15 Top-Hits,
oh ja,
die garantiert nicht unter dem Weihnachtsbaum gehört wurden in den USA der 1980er Jahre. Also ich fand es halt sehr spannend irgendwie, wie diese Liste zustande gekommen ist. Also es waren halt
ja, diese haarsträubenden Begründungen halt.
Ja, genau. Also, ne? Und inklusive dieser Obsessivität für das Werk von Prince. Also Prince war irgendwie bei gefühlt jedem zweiten Song involviert und als ob man da irgendwie einfach geguckt hat, okay, Prince, der war jetzt ja der Anlass quasi für diese Liste, sage ich jetzt mal, beziehungsweise für diese Bewegung, Sachen zensieren zu wollen und so, als ob man einfach geguckt hat, was hat er denn noch gemacht? Was hat er denn noch für welche Künstlerin und für wen hat er denn noch Songs geschrieben? Und ja, da wurde man fündig auf jeden Fall.
Total. Also ich weiß da auch wirklich diese Fassungslosigkeit von uns beiden, aber ich weiß auch konkret von dir, wo es um Satanismus ging, der wurde mal irgendwie meint, ist so, was erwarten die Eltern denn da, dass dann irgendwie im Garten sich das Portal öffnet und das Kind in die Hölle hinabfährt? Also, nee, aber das muss ich wieder sagen, das gibt dann dieses wirklich so 80er Zeitgefühl, diese Satanic Panic, wie man sie nannte, ne, die auch durch Brettspiele und Dungeons and Dragons damals war, was da gerade in den USA, also was für reale Ängste da waren, womit die Kinder da infiziert werden oder so, das ja, keine Ahnung. Finde ich aus heutiger Sicht auch wirklich spannend irgendwie so, dass das wie ernst diese Sorgen waren, dass die Musik da den Satanist im Kind wecken könnte.
Oh, auf jeden Fall. Also das können wir natürlich auf gar keinen Fall euch jetzt empfehlen, weil es ist ja eine schlimme Liste. Ne?
Genau, aber wenn ihr wollen würdet, es wäre Folge 20 und 21. Das
nur am Rande. Alex, hast du noch was?
Die Uhr zeigt noch eine Minute, aber ich kann auf jeden Fall sagen, unsere Live-Berichte mochte ich natürlich immer gerne, sowohl von die 80er Live, aber wir haben ja auch sehr früh mal eine Kraftwerk versus Karl Bartos Folge live gemacht. Das fand ich sehr schön. Die James-Bond-Titelsong-Folge, die fand ich auch sehr schön, weil man da so den Übergang gemerkt hat und auch gesehen hat, dass die 80er selbst sowas Knöchernes wie, nun mal die soulige James-Bond-Lieder, die sich 20 Jahre durchgezogen haben, irgendwann aufgeweicht haben, wie es am Anfang wirklich in diesem üblichen Stil weiterging, die Kopie der Kopie der Kopie und irgendwann, wir müssen doch Aha und You Randy Rand nehmen, so, ne? Das fand ich sehr spannend. Und dann habe ich noch ein, zwei Folgen, wo ich glaube, wenn ich die heute hören würde, würde ich mir vielleicht an den Kopf packen, weil ich mittlerweile im Thema viel mehr drin bin. Aber ich glaube, das ist was gut noch in einen Punkt passt, der später noch kommt in unserer Rückschau.
Okay, das heißt also, wir sollten vielleicht noch einige alte Folgen remixen und teilweise neu aufnehmen, sodass ihr das nicht merkt, auf jeden Fall.
Richtig, genau. Hat es nie gegeben. Und damit sind die 10 Minuten um. Es ist Zeit für Thema Nummer 3, Eckhard, was präsentierst du uns da?
Wir haben 10 heiße Fakten über die 80er zusammengetragen. Also wir haben stundenlang recherchiert, Zeitzeugen interviewt und zahlreiche Tierorakel befragt. Welche 10 heißen Fakten über die 80er könnt ihr uns nennen? Und wir haben hier ganz nackt 10 Ergebnisse. Und es fängt an mit der Musikrevolution, nämlich MTV. Und Alex, ich weiß gar nicht, ob du davon gehört hast. Es ist schon ein bisschen ironisch. Dieser Tage schließt MTV seine Pforten. Punkt.
Das sind wir wohl schuld durch die Recherche, denke ich mal.
Ja, genau. Aber
nein, es gibt ja schon lange diesen lustigen Witz mit, ne, 40 Jahre MTV, danke für 20 Jahre Musik. Aber nein, das ist natürlich eine krasse Sache. Ich schätze, du weißt aber, welches das erste gespielte Video damals war, oder?
Natürlich, das weiß ich. Das waren die Buggles, Video Kills a Radio Star. Damit fing alles an.
Richtig.
Und wir hatten auch eine Folge gemacht, beziehungsweise ich hatte eine Folge gemacht, eine Solo-Folge über die Musikvideos der 80er. Oder ich glaube, es waren 7 verrückte Musikvideos. Da kam das auch drin vor, auf jeden Fall.
Dann wird es Zeit für Nummer 2.
Was ist es, Alex?
Und zwar Nummer 2 sind die Mode-Ikonen. Schulterpolster, Neonfarben und Leggings dominierten die Mode. Promis wie Madonna setzten Trends.
Alex, Neonfarben, das ist genau dein Ding, genauso wie Leggings und Schulterpolster. Ich denke mal, es bezieht sich dann doch eher auf die Damenmode.
Ja, aber ich glaube, dieser ganze, es geht ja auch Hand in Hand mit so einem Fitness- und Aerobic-Boom zu der Zeit eigentlich, ne? Und ich glaube, das ist ja ein allumfassendes Phänomen, ne? Und ich glaube, es geht auch, vielerorts ging es ja auch um diese dann plötzlich auch im Musikfernsehen durchaus propagierte Annäherung von, wie man auf der Straße rumlief und was eben als High Fashion von mir aus galt.
Ja.
Ne? Und dass sich die beiden Dinge auch immer weiter angenähert haben.
Durchaus, durchaus. Also wenn ich mir so, ne, Bands wie die Scorpions oder später dann natürlich, was weiß ich, Iron Maiden oder so Heavy-Metal-Bands in den 80ern angucke, die hatten natürlich auch dann Leggings an, nein, das hieß dann Spandex, aber das war natürlich genauso bunt und das hat dann natürlich schon irgendwie abgefärbt. Also gut, von mir gibt's solche Fotos nicht, Alex, von dir wahrscheinlich auch nicht so.
Nur welche, wo es abgefärbt hat, genau.
Genau.
Aber bevor wir zu tief eintauchen, wird schon Zeit für Punkt Nummer 3.
Absolut, und das ist der Technikboom. Also, wir haben die ersten PC für Privatkunden, zum Beispiel den IBM PC von 1981, und der machte Computer massentauglich. Also, ich kann mich zurück erinnern, dass ab Mitte der 80er eigentlich meine Klassenkameraden alle irgendwie einen Computer dann zu Hause rumstehen hatten. Ich nicht. Was sagt das über mich aus? Keine Ahnung.
Ich weiß es nicht. Aber tatsächlich gab es ja dann vor diesem IBM-PC, gab es ja schon den Apple II und den Commodore 64 auch. Aber genau, IBM hat damals wirklich eine große Standardisierung, dieses Hand in Hand von Hardware und Software gebracht. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen, ne, dieser Schritt von Spielzeug zu wirkliches Arbeitsgerät.
Ja, ich denke schon, ne? Genau. Was hatten wir noch, Alex? Du warst dabei.
Ich war natürlich wieder mal nicht dabei, aber auch ich hatte Geschichtsunterricht und natürlich gab es viele politische Wendepunkte in den 80ern. Es gab den Mauerfall, es gab später, dann kurz nach Ende der 80er, den Zerfall der Sowjetunion. Generell die Perestroika-Politik hat das Ende des Kalten Krieges eingeläutet.
So ist es. Und das fing eigentlich, wenn ich zurückdenke, hatte man gar nicht so die Hoffnung im Westen, weil wir hatten Brezhnev, dann kam Andropow, Tschernenko und dann plötzlich Gorbatschow. Und da hatte man, glaube ich, noch gar nicht so die Hoffnung einfach. Oder man hatte auch nicht die Idee, dass sich das alles so ändern könnte.
Ja, mehr oder weniger in Anführungszeichen von selbst auch erledigen könnte. Oder ich weiß nicht, wie sehr du in den 80ern noch auf den großen militärischen Knall doch gewartet hast, eventuell.
Nee, ich glaube so, irgendwann, also klar, ich meine, diese Bedrohungen, die gab es natürlich, die Dreute, aber ich glaube, ab Mitte, Ende der 80er war das nicht mehr so eine akute Bedrohung. Das glaube ich nicht.
Ja. Okay. Ding, ding, ding.
Was haben wir noch?
Punkt Nummer 5.
Sportgeschichte. Deutschland gewinnt 1980 den Europameistertitel im Fußball.
Deine Gefühle.
Zwei Tore.
Finale gegen Belgien, 2-1.
Ich habe es nicht aktiv miterlebt. Ich war, glaube ich, zu klein. Also ich habe da jetzt nicht mitgefiebert. Aber ich weiß natürlich, dass Horst Rubesch beide Tore gemacht hat. Und er in seiner vergleichsweise kurzen Nationalmannschaftskarriere da seine wichtigsten zwei Tore, abgesehen natürlich von dem 1-0 gegen Österreich zwei Jahre später, mit dem Bauch. Also er hat da die wichtigsten Tore gemacht.
Die Uhr tickt weiter. Ich frage trotzdem ganz kurz, was war denn dann das erste große Turnier, also jetzt zum Beispiel WM, an die du dich erinnern kannst?
82.
War das dann 82?
Ja, es war 82. Also mit dem, ich glaube, Halbfinale gegen Frankreich, mit dem Finale gegen Italien, was dann...
ich wollte gerade fragen, weil, okay, ich verstehe, 1980 warst du 8, aber 82 warst du dann 10, weil meine erste WM war mit 9. Wo ich mich doch sehr lebhaft dran erinnern kann. Ne? Aber mehr dazu bald in Boys of Summers wunderbare Welt des Fußballs, in einem neuen Nebenpodcast, abhängig von den Patreon-Spenden. Aber wir gehen erstmal schnell weiter zu Punkt Nummer 6, bevor wir hier noch weiter abdriften. Und zwar haben die 80er auch sehr viele Filmklassiker hervorgebracht. Zurück in die Zukunft, E.T., Indiana Jones, allesamt Welterfolge. Konkret auf die drei, Eckhardt, welche hast du denn gesehen? Alle drei?
Also ich glaube, E.T. habe ich nicht gesehen. Also ich weiß natürlich, worum es geht. Ungefähr um Außerirdischen, der nach Hause telefonieren möchte und einen Leuchtefinger hat, genau, und etwas unansehnlich aussieht. Aber gut, Back to the Future, natürlich absoluter Klassiker, und Indiana Jones.
Findest du auch heute noch?
Ja, natürlich, klar, ganz klar. Also alle drei Folgen.
Tatsächlich ist er ja dieses Jahr oder sogar erst vor kurzem, im Oktober nämlich, auch 40 Jahre alt geworden. Nein. Und ich habe ihn daraufhin das erste Mal im Kino auch gesehen. Und also da finde ich wirklich die Zeitlosigkeit auf allen Ebenen. Ne? Klar, Musik, Klamotten sind geil, aber auch wirklich, wirklich die ganze Art des Humors oder diese, also wie man sich diesem ganzen Science-Fiction-Zeitreise-Thema auf so einer wirklich unklamaukig, unslapstick, lustigen, sympathischen Weise noch nähern kann. So, ich finde wirklich, wie der Film gealtert ist, wirklich enorm, muss ich echt sagen.
Okay. Ja. Und was natürlich ganz witzig ist, weil es gibt dann ja Rückblenden quasi in die 50er Jahre und da läuft dann natürlich auch die Musik der 50er Jahre, aber es ist irgendwie so das Beste aus allen Welten. Dann geht es natürlich auch noch in die Zukunft. Und
jetzt rennt uns die Zeit aber so richtig davon. Sollen wir noch einen Schnelldurchgang weiter?
Ja, machen wir auf jeden Fall. Also es gibt noch einen Themenbereich, nämlich japanische Unternehmen dominieren Elektronik und Autos weltweit. Und Elektronik, da bin ich nach wie vor ein totaler Fan, weil ich habe natürlich zu Hause eine Stereoanlage stehen. Das sind Einzelkomponenten, das heißt Verstärker, Tuner, Tape Decks, Plattenspieler, ganz wichtig. CD-Spieler habe ich auch. Alex, hast du sowas auch noch, Alexa?
Ich habe meinen Plattenspieler von Temu für 20 Euro mit Rabattcoupon. Ist jetzt nicht ganz Japan, funktioniert aber ähnlich gut. Nein, Spaß beiseite, klar. Ich meine, Sony, Panasonic, Toyota, Honda, das sind alles...
Fährst du alles natürlich, ne?
Ja. Fahr Panasonic-Motorrad nämlich, genau.
So ist es.
Nee, aber das natürlich einfach, das steht einfach für eine Mischung aus hoher Qualität und günstigen Preisen in einem. Da tut sich einfach so ein Zukunftsmodell einfach auf, was später noch entscheidend sein wird.
Absolut. So, sollen wir weitermachen mit dem nächsten Punkt?
Unbedingt.
Weil, dann kommen wir nämlich zur Popkultur und zum großen Thema Miami Vice. Das setzt nämlich neue Maßstäbe in Stil, Musik und Storytelling im TV. Also Stil, wir denken da natürlich an den weißen Ferrari und an die Anzüge, die cremefarbenen Anzüge, die Sonic Crockett bzw. Rico Tubbs tragen mit den T-Shirts drunter.
Dazu denken wir natürlich auch an Boys of Summer Episode 9, wo wir uns diesem Thema nochmal ausführlich nähern. Hört da gerne mal rein. Keine Folge gemacht haben wir bisher zu Fakt Nummer 9 zur Tschernobyl-Katastrophe 1986 und dem dadurch geprägten Umweltbewusstsein. Das ist auch so ein Begriff, den ich auf jeden Fall schon sehr früh kannte, aber nicht, ich glaube nicht wirklich das ganze, naja, drumherum, was da irgendwie passiert ist. Aber du sagst jetzt schon, in den 80ern war so ein bisschen die aktive kalte Kriegangst weg. Du warst jetzt damals 13. Wie Keine Ahnung, wie nimmt man das? Wie nimmt man das irgendwie wahr? Keine Ahnung, saurer Regen und so weiter. Wie.
Ja, klar. Ich meine, du kriegst das dann natürlich hautnah mit. Also da hieß es dann halt, oh hier, ne, vermeidet den Regen und Pilze sammeln im Wald, das geht jetzt nicht und keine Ahnung. Also da kommt man dann halt schon sehr, sehr konkret in Berührung dann mit dem, was nicht geht, beziehungsweise, also, ne, ich meine, Radioaktivität ist natürlich irgendwie so was sehr Abstraktes. So.
Geiles Album. Achso, schön. Ja.
Ja,
Sorry.
auch sehr
Ja.
abstrakt, genau. Und ja, wie sich das dann auswirkt für jeden persönlich, das konnte man da halt erfahren.
Okay. Und zurück zu etwas freudigeren Themen wieder. Was haben wir auf Nummer 10, Eckart?
Wir haben den Spielsachenkult. Wir haben nämlich drei Sachen. Zum Beispiel den Rubik's Cube, Barbie und He-Man, die man im Kinderzimmer hatte. Also ich hatte jetzt zum Beispiel Barbie nicht. Ich hatte aber diesen Rubik's Cube, also den Zauberwürfel.
Kannst du diese ganzen Algorithmen, kannst du jetzt mir rot von unten links nach oben rechts verlegen? Einfach so.
Ja, natürlich, klar. Ich mach's gerade eben mal, siehst du? Ah, da,
Ja, du
danke.
machst das die ganze Zeit. Nein, aber warst du, hattest du dann eine Phase, wo du so ein Ding so richtig heftig bedienen
Also es gibt
konntest?
ja irgendwelche Anleitungen, man muss irgendwelche Züge machen und so weiter, dann
Genau. Algorithmen.
Algorithmen, ja, glaubst du es? Ja. Also ich kann auf jeden Fall, also eine Seite kriege ich hin und ja, also komplett nicht.
Okay, alles klar, alles klar, alles klar. Aber du konntest den He-Man in die richtigen Richtungen biegen,
Auf jeden
zumindest,
Fall,
ja.
ja. Aber ich kann eins verraten, eine Frisur wie He-Man hatte ich nie. Also, ich war zwar
Was nicht
blond,
ist,
aber
kann ja noch
ja,
werden.
mit Perücke geht's vielleicht.
Wunderbar, wir haben alle zeitlichen Vorgaben gerissen und müssen uns sputen. Und der Timer läuft ab jetzt und es wird Zeit für unser Wissensquiz. Wir fühlen uns nochmal gegenseitig auf den Zahn. Anders als eben gibt es diesmal keine gefühlten Wahrheiten, sondern nur eiskaltes Richtig oder Falsch. Wir haben eben unsere Lieblingsbands gehört, wir kennen unsere Schwachstellen, wir kennen unsere Geschmacksverkalkungen und jetzt wird hier gnadenlos vorgeführt, hoffe ich jedenfalls. Eckart, kannst ja gerne mal fies anfangen.
Absolut. Und vielleicht vorab, wir werden auf jeden Fall, bevor wir antworten, ein kleines Ticken einbauen, damit ihr auch mitraten könnt. Das heißt, ihr könnt jetzt aktiv werden und hört euch die Fragen an. Und Alex, fangen wir mal ganz einfach an mit deiner Lieblingsband. Wie viele Nummer-1-Hits hatten Modern Talking in den 80ern?
Boah, da kann. Oh. Sieben.
Was? Nein, es waren nur sechs.
Ja, Yamaha Heart, Yamaha Soul, Cherry Cherry Lady, Geronimo's Cadillac, You Can Win If You Want, Jet
Nein.
Airliner,
Da.
Brother Louie. Nee, Jet Airliner nicht, es sind sechs,
Genau,
ne?
richtig. Es sind nur sechs, tatsächlich.
Aber ich habe einen vergessen gerade.
Atlantis Calling, SOS for
And
Love.
then this is calling SOS for Love. Ja,
Ja.
ach Mann.
Ja, siehste. Ja.
Sechs. Na gut.
Okay, nächste
Null Punkte
Frage.
für
Ja.
mich. Das fand ich ja sogar halbwegs schwer. Dann fange ich doch jetzt auch mal.
Oh.
Na komm. Nee, ich bin mir leid, ich fange mal leicht an. Ich frage dich, wer hat das Album The Lexicon of Love produziert?
Das war natürlich Trevor Horn.
Jawohl, der Mann, der MTV erfunden hat, wie wir eben gehört haben.
Genau.
Na gut.
Bei den Buggles und als Produzent von Frankie Goes to Hollywood und natürlich Grace Jones und von Propaganda und so weiter und so weiter und so weiter.
Und alle anderen.
Alle anderen, genau.
Dann hab mal was Nettes für mich jetzt hier.
Alex, jetzt vielleicht was ganz Einfaches. Welcher
Vielleicht.
Madness-Song wurde zum Inbegriff des britischen Ska und beginnt mit den Worten This is the heavy, heavy monster sound?
Das ist natürlich One Step Beyond.
Yes.
Ein Cover von Prince Buster. Jawohl.
Nicht
Und bis
schlecht.
heute auch eins der besten Live-Intros überhaupt, muss man ganz klar sagen. Wie tief kann ein Saxophon kommen? Großartig.
Schön. Ein Punkt.
Jawohl. So, jetzt, ja, ich mache nochmal leicht. Ich spare mir die harten Sachen auf. Es steht jetzt 1 zu 1
Ja,
gerade, ne? Aber du bist ja im
natürlich.
Vorsprung. Okay, welcher Song von New Order gilt als eine der meistverkauften 12-Inch-Singles aller Zeiten? Obwohl er nie klassisch als Single beworben wurde. Ah, das selbstsichere Level
da, das
schon.
kann ja eigentlich nur Blue Monday sein, weil das gab es doch
Sehr
nur als
gut.
12-Inch, oder?
Richtig. Wie sieht das Cover aus?
Das ist eine Diskette, glaube ich, oder?
Ah,
ja,
sehr gut. Dem Mann macht man nichts
und
vor.
Zwar in der Erstauflage, was die Plattenfirma fast ruiniert hat, wie so häufig, mit Ausstanzungen, die so teuer zu produzieren waren, dass sie damit irgendwie keinen Gewinn gemacht haben.
Ach, Hammer. Müssen wir mal gucken, was die heute kosten auf jeden
Alex,
Fall.
Du hast sie nicht?
Ich habe die aber nicht mit den Ausstanzungen,
ah,
meiner Meinung nach.
Okay.
Mal gucken. Natürlich habe ich die, wahrscheinlich
also,
mal eine meiner ersten 80er 12 Inches über, nee, Atlantis Recording. Ja, egal, ja.
Ja, wunderschön.
1:2, bitteschön.
Nach welchem französischen Science-Fiction-Film benannten sich Alphaville?
Absolut keine Ahnung. Ich sag mal Alphaville. La Ville du Alpha.
Das lasse ich gelten. Natürlich heißt der Film Alphaville Lemmy Caution gegen Alpha 60 von Jean-Luc Godard.
Aber am Anfang heißt der, also der heißt Alphaville und dann Bindestrich.
Genau,
so. Das lässt du gelten. Das ist aber gnädig, ja.
Der ist tatsächlich
Alphaville.
Und Hauptdarsteller ist Eddie Constantine, der Mann mit den vielen Zähnen. Ja, die Älteren wissen Bescheid.
Das ist der Beißer aus. Nee, egal.
Der hatte auch viele Zähne, aber andere. So.
Na gut. Dann hast du mich netterweise auf ein 2:2 aufschließen lassen, aber du bist ja nochmal dran zum Ende dieser dritten Runde. Und zwar, welche Coverversion verschaffte den Pet Shop Boys ihren ersten richtig großen internationalen Erfolg? Und nenne mindestens eine Künstlerin oder einen Künstler, der oder die den Song vorher gesungen hat.
Ah, dann kann das ja eigentlich nur Dusty Springfield und, aber wie heißt der Song? Oder ist es Go West? War das Go West?
Nee, Go West war, nee, kann ich dir sagen, Go West ist, wenn ich nicht irre, in den 90ern, oder genau 90.
Ach, It's a Sin, nee, oder war das das?
Nee,
Alex,
sagen.
Ja, Pet Shop Boys, da bist du natürlich der Experte. Sag's mir, komm.
Ich sage es dir, es ist das Lied Always on My Mind.
Ach, natürlich.
Und das gab es unter anderem von Elvis, von Willie Nelson, von Brenda Lee, von sehr vielen.
Hätte ich es gewusst. Elvis. Ich als Elvis-Stimme-Imitator. Ja,
ne?
Ich denke auch. Na gut.
Good,
also,
dann sind wir bei einem 2:2.
Halber Punkt,
sehr
oder?
Schön.
Ich war nah dran.
Ja, und,
Verdammt.
Mit Go West einen Nicht-80er-Titel genannt. Naja.
Ja.
Wir bleiben am 2:2, dann bleibt spannend. Komm.
Alex, jetzt kommt eine Frage, wo du schätzen musst, beziehungsweise du kannst dich auf dein Gefühl vielleicht lassen. Also, drei Titel, die in den deutschen Charts erstaunlicherweise schlecht gechartet sind, obwohl sie heute als absolute 80er-Klassiker gelten. Wir haben einmal Talk Talk mit It's My Life, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine und Bryan Adams, Summer of 69. Welcher dieser drei Titel chartete am schlechtesten?
It's My Life.
Nein, der ist sogar in der Mitte.
Also, was haben wir noch, was haben wir noch, Summer of 69 und was?
Walking on Sunshine, Katrina and the Waves.
Nee, dann ist es Summer of 69, ja. Oder?
Was glaubst du?
Wie viel, welcher Platz?
62. Glaubst du das?
Die anderen beiden?
It's My Life 33 und Katrina and the Waves 28.
Okay, ach krass.
Das ist echt krass.
Der ist echt, der Walking on Sunshine hätte ich wirklich echt größer gedacht, ja.
Glaubt man, ne? Weil das so die absoluten Hits sind.
Total, ja?
Ja.
Okay, dann kann ich aber halbwegs passend daran anknüpfen.
Oh.
Und zwar frage ich dich, welcher Aha-Song erreicht in den 80ern als einziger Platz 1 in Großbritannien?
Boah, was ist das denn für eine Fangfrage? Ja, kann das nicht Hunting High and Low gewesen sein? Take on Me.
Ist falsch, aber ich gebe dir noch eine Chance. Was das zweite war, Take on Me? Leider auch nicht.
Verdammt.
Take on Me hat es in UK auf Platz 2 geschafft.
Ja, ich dachte mir das, ja.
Aber der einzige Aha-Song, der es auf Platz 1 in Großbritannien geschafft hat, war The Sun Always Shines on TV.
Okay, ja. Natürlich auch
umgekehrt in Deutschland. Der hat es da auf 5 geschafft und Take On Me natürlich auf 1, aber so war das damals. Ja.
Na, herzlos.
Ja, die,
so sind sie.
Tony, nichts für ungut, ne? So, dann haben wir weiter in 2:2 und wir kommen zu deiner letzten Frage an mich und meine letzte Chance, hier noch irgendwie zu punkten.
Absolut. Das ist jetzt wirklich eine etwas schwierige Frage, aber du, also wie viele Songs auf Welcome to the Pleasure Dome von Frankie Goes to Hollywood sind Coverversionen? Wie viele? Das ist jetzt einfach, oder? Du musst einfach nur durchzählen.
Oh, ich weiß, dass die ja nach hinten wirklich aufgefüllt haben, ne? Mit Born to Run, mit Ferry Cross the Mersey.
Okay, da haben wir 2.
Ja, aber ich sag trotzdem 6.
Nee. Es sind nur 4 tatsächlich.
Oh, doch, echt? Okay, was haben wir denn? Born to Run, Ferry Cross the Mersey?
San Jose und War. Das sind alle.
Ach, ja. Wow. Ja. Ah, ich hatte echt im Kopf, dass da hinten, weil das ja doch so ein bisschen.
Ja, es wirkt so, genau. Es fadet so ein bisschen aus. Aber es sind dann doch Eigenkompositionen, die dann halt ein bisschen kürzer sind. Ne? Insgesamt 16 Verdammt. Tracks, aber ja.
Na gut, dann ist es jetzt aber an dir, das Ding hier noch nach Hause zu holen oder bei einem würdigen Unentschieden zu bleiben. Und zwar, welche 8 Alben zählen zum klassischen Kraftwerk-Katalog, und zwar bitte in chronologisch richtiger Reihenfolge.
Also, fangen wir mal an bei Autobahn.
Richtig.
Trans-Europe Express.
Falsch, aber ich gebe dir noch
Dann kommt erst Radioaktivität.
Korrekt.
Dann kommt Trans-Europe Express.
Korrekt.
Dann kommt Mensch-Maschine.
Richtig.
Dann kommt Computerwelt.
Richtig.
Dann kommt Electric Café, a.k.a. Technopop.
Korrekt.
Dann kommt dann irgendwas noch dazwischen, zwischen den Tour de France Soundtracks? Oder kommt dann The Mix als letztes?
The Mix kommt als vorletztes.
Ah, okay.
Und die Tour de France Soundtracks kommen als letztes. Aber ich lasse das mal gelten. Mit einem halben Punkt und dann gewinnst du hiermit mit 2,5:2. Sehr schön. Ja,
du hattest doch auch einen halben Punkt, oder? Ich bin mir ganz sicher.
Nee.
Du hattest doch bei Frankie Goes to Hollywood sogar 6 statt 4 und so weiter. Das zählt dann ja auch dann.
Ja, ja. Alles klar. Nein, aber ich fand's, das war auf jeden Fall schön knackig, weil das hätte jetzt auch so ein Kuschelkurs werden können. Ich dachte wirklich, dass du Always On My Mind zumindest den Song weißt.
Auch. Ja, ich kenne den natürlich, aber so gesehen hatten die Pet Shop Boys natürlich schon ein paar Coverversion aufgenommen. Kann das sein?
Oh, das auf jeden Fall, klar. Hier auch U2, ne? Where the Streets Have No Name und so. Auf jeden Fall. Wo das herkommt, gibt's noch mehr und das gilt natürlich auch für unsere Kategorien, die wir heute hier einmal durchspielen. Mm. Und zwar werfen wir jetzt einen Blick auf unsere meistgeklickten Folgen. Ich bin mir natürlich sicher, dass diese legendäre Folge 100 hier auf Dauer die meistgeklickte werden wird.
Vielleicht, ja.
Aber aus den bisherigen 99 hast du uns mit deinem Statistik-Tool nochmal die 10 meistgeklickten rausgesucht.
Genau, wir lassen jetzt mal die Hosen runter. Also virtuell natürlich nur. Und wir gehen einfach mal von Platz 10 bis Platz 1. Also Platz 10, Heartbeat, 80er Filmstars singen, Folge Nummer 63. Also, ihr habt gewotet durch, ihr habt den Ted hochgewotet. Alex, kennst du den noch, den Ted?
Ich kenne das, den Begriff dafür, aber die Herkunft wahrscheinlich nicht. Der Erfindung war es wahrscheinlich nur du zugegeben.
Natürlich, klar, ich habe es erfunden damals. Also, Folge 63 auf Platz 10. 80er Filmstars singen. Die hatten wir auch zusammen gemacht, tatsächlich. Sehr schöne Folge. Also Don Johnson, Bruce Willis ist auch dabei.
Dein Highlight der Folge?
Heartbeat sicherlich, Don Johnson.
Danach hast du den Titel vergeben. Na gut.
Ich war's.
Meine Erinnerung ist getrübt, die Uhr tickt, deshalb machen wir Platz weiter 9. Mit Folge 9, die Folge zum Podcast. Und zwar aus unserer Ohrwurmreihe Don Henley, The Boys of Summer.
Genau. Was ist da deine größte Erkenntnis?
Meine größte Erkenntnis ist, dass ich einfach aufpassen muss, wenn mich jemand nach dem Song Boys of Summer fragen würde, ob ich zuerst Boys of Summer oder zuerst After the Boys of Summer. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber ich mag das Lied immer noch sehr, sehr gerne. Ich mag das auch Es ist auch eine angenehm unkitschige Mitte aus der Verwendung von Synthesizern und Gitarren, ohne dass eines jetzt wirklich so komplett zum ja. zur Parodie verkommt ja, irgendwie. Klar. Deshalb super Lied, muss man sagen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und meine Erkenntnis ist natürlich, dass es The Boys of Summer heißt. Und,
oh ja.
Ganz klar Sache.
The Don Henley. Ja, genau, richtig.
Der eine. Platz 8, richtig. Alex. Und da geht's weiter mit dir tatsächlich, nämlich Folge Nummer 2, yeah. Kraftwerk bis Nine Inch Nails, 5 Lieblingsalben von Alex.
Yes.
Sind das immer noch deine Lieblingsalben?
Ich glaube, vieles ist schon noch okay. Ich weiß, dass ich da nur einmal Talk Talk drin hatte. Ich glaube, sie würden da zweimal reingehören. Ich glaube auch, dass ich heute da Welcome to the Pleasure Dome deutlich mehr, auch durch gesteigerte Live-Erlebnisse zusammen mit dir im Zuge dieses Podcasts, nochmal reinwerfen müsste tatsächlich. Stehe ich aber immer noch zu und muss dazu sagen, gerade Nine Inch Nails habe ich dieses Jahr zum ersten Mal 12 Jahre nach meinem ersten Konzert nochmal gesehen. Ach. Ihr wisst, wie alt ich bin, das ist über mein halbes Leben natürlich. Deshalb
so ungefähr.
Ja, nein, immer noch sehr wichtig. War natürlich zaghafte Versuche, uns ans Podcasten ranzutasten, damals in Folge 2, aber
ganz klar.
Habe ich spaßig in Erinnerung.
Ja, genau. Was waren das für gemeinsame Erlebnisse? Holly Johnson, ne? Wir hatten Holly Johnson gesehen genau. bei Die 80er Live und wie ist da deine Autogrammjagd zu Ende gegangen?
Bei Die 80er Live weniger erfolgreich, aber beim Solokonzert von Holly Anfang dieses Jahres natürlich umso erfolgreicher, wie du weißt.
Wunderschön. Also das heißt, du hast ein Autogramm ergattert.
So sieht das aus.
Dann geht's weiter. Platz 7, Zeitreise, die Charts im Juni 1983. Ein sehr schöner Monat, auf jeden Fall eine unserer bestgeklickten Folgen.
Richtig. Und ich sehe, du hast damals im Teasertext zuvor geschrieben, Beat It oder Let's Dance. Und jetzt wüsste ich von dir natürlich gerne, Eckart, Beat It oder Let's Dance.
Ah, das ist eine schwierige Sache, weil ich tatsächlich Let's Dance von David Bowie auch sehr gerne höre. Und ich habe ihm das nicht übel genommen, dass er da halt wirklich so einen völligen Stilbruch von sich auf die Bühne gebracht hat. Er hatte sich ja irgendwie ziemlich umgestylt, einfach in dieser Phase seiner Karriere. Und viele alte Fans fanden das, glaube ich, nicht so cool. Ich schon.
Auch sehr unverständlich, vor allem, weil es ja wirklich mit Top-Musikern ist, ne? Nile Rodgers von Chick an der Gitarre, Omar Hakim am Schlagzeug, der zum Beispiel auch Brothers in Arms eingespielt hat von Dire Straits, das ist immer wieder ein Thema, also doch ein wirklich sehr musikalisches Album, nur weil er da vielleicht nicht irgendeine Persona verkörpert hat mal, gute Sache, finde ich auch. Und wir kommen direkt zur nächsten Zeitreise, Eckart, und zwar Folge Nummer 62, die Charts im September 83.
So ist es.
Da hast du auch wirklich alles gegeben. Das ist hier wirklich auch Teasertext schreiben am absoluten Limit. Dolce Vita in Afrika. Wir düsen im Sauseschritt zum Club Tropicana und tanzen zum Sunshine Reggae den Safety Dance. What a feeling. Eckart, das ist aber journalistisch auch einfach durchgespielt, oder?
Natürlich, ganz klar. Also da muss ich mir jetzt auch mal virtuell auf die Schulter klopfen.
Bitte,
und
ich klopfe. Sorry.
Also ich meine, Safety Dance und was hat man noch? Sunshine Reggae und
What a Feeling,
What a Club Feeling.
Tropicana,
Club Tropicana. Ja.
Kodo, um Himmels Willen, ey, fantastisch.
Ja.
Also es ist ja wirklich, man kennt das, es gibt auch so bei manchen Rockalben aus den 90ern, so Bilder, die rumgehen. Diese Alben oder diese Songs sind alle innerhalb von 13 Monaten erschienen. Und das ist, wenn das hier die Charts sind, lass sie alle ein paar Wochen alt sein, aber natürlich einfach enorm.
Auf jeden Fall. Und dann geht's weiter mit Platz 5. Monotonie in der Südsee. 5 starke Sommerhits, die NDW Edition. Und ich kann mich dran erinnern, die Folge hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mit Carbonara zum Beispiel von Spliff.
Habe ich dieses Jahr mal gekauft auf dem Flohmarkt, das Album, ja.
Das ganze Album dann direkt.
Das ganze Album
Carbonara.
Folge, die ich jetzt nicht hinkriege. 32, 16, 8. Nee, das war was anderes.
Nee, es war 8, 5, 5, 5, 5. Viermal die 5, das war nämlich einfach die Katalognummer des Albums bei CBS, glaube ich, damals.
Und dahinter steht Bochum dann noch, glaube ich, ne?
Genau, ja, richtig.
Nee, ja, so, ja. ja. Also ich weiß auf jeden Fall, wie lange du in unserem Redaktionsplan NDW stehen hattest und dass du es dann in Folge 60 dir endlich mal allein den Traum erfüllt hast, freut mich wirklich sehr, weil da steht doch wirklich seit Tag 1 drin, eine NDW-Folge, bitte.
Natürlich, ja, aber es hat sich dann natürlich auch angeboten, es gab dann doch einfach noch so ein paar Sommerhits, die wir in den ersten drei Folgen nicht abgefrühstückt hatten. Und seitdem gab es ja auch noch eine weitere Folge, die wir dann auch zusammen gemacht haben.
Richtig.
Wie geht's weiter?
Es geht natürlich weiter mit einem weiteren großen Wunschdenken von dir, und zwar We Are The Young. Songs über die Jugend in den 80ern. Und bitte erinnere mich, ich war dabei, ja?
Ja. Aber du kannst dich nicht dran erinnern.
Ich weiß nichts mehr, um Himmels Willen, echt.
Also We Are The Young natürlich, Dan Hartman, und wir hatten auch dabei Celebrate Youth von Rick Springfield. Und ja, sehr schöne Folge, Platz 4. Es geht weiter, Platz 3. Und da sind wir jetzt wirklich auch schon ganz oben, natürlich. Sandra, 80er Superstar statt Maria Magdalena. Ich weiß gar nicht, was mich da getrieben hat, diesen Titel zu
vergeben.
Ich glaube, da
haben dich die 80er Live-Events, wo wir sie jetzt mal bestaunen durften, zugetrieben.
Also ich war
die große Verliererin übrigens eben deines A- oder B-Spiels in Runde 1.
Ne, ja, was kann sagen. Ich denn dafür, dass du Sandra direkt am Anfang darauf...
Ich wollte nur wissen, wie wichtig dir Modern Talking sein. Na cool. Nein, aber auch, also wir sehen, ich würde sagen, auf Platz 3, das spricht dafür, dass Sandra auch weiterhin eine hochstabile Fanbase hat. Und an dieser Stelle liebe Grüße oder Shoutout, wie man heute sagen würde, an alle Sandra-Hörerinnen und Sandra-Hörer, die uns zuhören. Erzählt uns gerne mal, was ihr euch sonst für Folgen wünschen würdet. Und für alle, die nochmal
nachhören wollen, noch eine Folge mit Sandra.
Richtig, genau. Für alle, die nochmal nachhören wollen, Folge Nummer 26 ist das, wo ihr reinhören könnt.
Absolut. Und jetzt kommen wir schon... Ja, die Top 2, Platz 2, Vamos a la Playa, 4 starke Sommerhits. Und das war richtig. Der Auftakt des Reigens an Sommerhits, Folge Nummer 13.
Und mich wundert jetzt auch nicht, dass der Auftakt hier so gut gechartet ist, weil ich glaube, man kann ja jetzt 87 Folgen später das auch mal offenlegen. Wir haben damals für den Urlaub vorproduziert, und zwar 3 Folgen am Stück mit den kreativen Titeln nochmal 4 starke Sommerhits und schon wieder 4 starke Sommerhits. Also da war auch Köpfchen bei. Und,
hatte das glaub, da vielleicht irgendwas zu tun mit Eis am Stiel oder irgendwie sowas? Eis am Stiel 8, Eis am Stiel 9 und so weiter.
Ach so, du meinst, dass die Folge konkret so gut geschafft ist, meinst du, oder?
Nein.
Vamos a la Playa als Folgentitel ist natürlich unerreicht, oder?
Nein, ich dachte natürlich an die 80er-Jahre-Klamotten, du verstehst.
Ne? Ja.
Du hast sie alle gesehen, durch. Ja.
Ich habe sie nicht gesehen, aber ich spüre die Schamesröte in deinem Gesicht, deshalb möchte ich das Thema
die
gerne
tiefe Verbundenheit, genau.
Richtig. Tatsächlich ging es aber, also die 4 Sommerhits aus der Folge waren Vamos a la Playa, Let's Dance, Sunshine Reggae und Walking on Sunshine. Und damit alle Songs, über die wir heute schon gesprochen haben. Hey.
Und was mir in Erinnerung geblieben ist, ist, dass Walking on Sunshine tatsächlich nicht im Sommer erschienen ist, sondern es war eigentlich ein Winter. Es war ja nur so ein Semi-Hit. Aber heute natürlich Sunshine, haha, das hat mit dem Sommer zu tun. Insofern passt es.
Gegen die Winterdepression, genau.
So ist es.
Und dann wird es auch Zeit für Folge 1.
Ja.
Jetzt habe ich schon gesagt, für Nummer 1, und das ist Folge 1.
Wie kommt's? Gefangen
ich
in den
80ern. Ich weiß auch nicht, Leute, sagt ihr es uns bitte mal. Fangt ihr alle an, hinten zu hören? Scrollt ihr dann erstmal auf Spotify runter, bis ihr ganz unten seid? Oder ich weiß es auch nicht genau, aber...
Kann man das nicht einstellen, dass man die älteste Folge zu oberst hat? Nein.
Ich weiß es nicht, aber ich kann allen, die es bisher geschafft haben, auch nochmal ein Zitat aus unserem Redaktionsplan, das ist Spalte C157, vorlesen. Inhalt. A und E erklären den Podcast und labern über Modern Talking.
Haben wir das echt gemacht?
Das steht hier, und dann steht hier in Folge 1, erfahrt ihr, was Eckert und Alex für einen Synthpop-Podcast qualifiziert und was wir dem Supermarktradio verdanken. Da erinnere ich mich auch noch dran. Mm. Ich glaube, das wäre mal etwas für ein Live-Reaction-Video. Wir beide müssen uns Folge 1 anhören und man filmt dabei unsere Gesichtsausdrücke. Könnte hart werden.
Sollten wir machen, ja.
Richtig. Schmerzfrei ist aber auf jeden Fall die Playlist zu dieser Folge, und das ist Precious Little Diamond, Atlantis is Calling, Da Da Da, Money for Nothing und Maniac. Also wird immer schlechter, wie man hört. Ich würde jetzt nicht sagen, hört nochmal rein, aber der Vollständigkeit halber, es ist Folge 1, wenn es euch interessiert.
Ja, vielleicht sollten wir wirklich drauf reagieren und noch einen Remix veröffentlichen.
Unbedingt.
Remastered. Ja, wie Kraftwerk, The Mix.
Richtig. Wenn wir aber schon neue Sachen zusammen mixen, dann können wir genauso gut mit Thema Nummer 6 weitermachen. Und das ist die Quiz-Time. Eckart, was geschieht jetzt?
Also, es geht darum, wir spielen uns Ausschnitte, Schnipsel oder einzelne Akkorde oder Sounds aus 80er-Jahres-Songs vor und wir müssen raten, welcher Song ist das? Weil manche Sachen sind einfach so ikonisch, da weiß man direkt nach einer Sekunde, ah, dann wissen wir direkt, ja, das ist der Song und so weiter und so weiter.
Einzelne Akkorde, ich habe so eine Hi-Hat-Figur jetzt mal aufgenommen. Nee, ich hab's, also ich bin mal gespannt, ich hab's versucht, wirklich einfach zu halten.
Okay.
Was hast du denn für ein Instrumentarium gewählt?
Also, ich habe meinen Computer wirklich auf Hochleistung getrieben und ich habe ein Synthesizer-Plugin mir runtergeladen, was Synthesizer, wie sagt man, moduliert.
Okay.
Ja.
Ich bin gespannt.
Ich bin mir sicher, du wirst einiges, du wirst eigentlich alles erkennen. Ich bin mir ganz sicher.
Ich würde es hier auch sagen, ja, aber wir haben uns ja heute schon ein paar Mal überschätzt, nicht nur selbst, sondern auch gegenseitig. Deshalb würde ich mal sagen, mal gucken, was wird. Ihr könnt auf jeden Fall mithören und mitraten. Wir spielen das Ganze jetzt ein, wieder Ping-Pong. Ich habe eben den Anfang gemacht, dann machst du jetzt den Anfang, oder wie sieht das aus?
Okay, dann machen wir das so, ja.
Du hörst mich an einer sehr verstimmten zwölfseitigen Gitarre.
Was?
Aber es klingelt doch schon irgendwie bei dir, oder? Also irgendwas hast du schon erkannt, oder? Oder gar nicht?
Was sollte das denn sein? Da, 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 da. Nee, ich komme nicht drauf. Ah, das ist eine. Danke, es sind die Eurythmics Sweet Dreams.
Wow! Sehr gut. Wow. Hast du das jetzt an meinem Nachgesungenen erkannt?
Ja, eindeutig.
Was?
Ja.
Also so
aber,
war schon aber, echt nicht gut gespielt, aber war es wirklich so schlimm?
Nee, es ist ja nicht die Hauptmelodie, deswegen ist das gar nicht so einfach. Aber
die Hauptmelodie ist tatsächlich, die ist wirklich die Kombi aus diesem Lead-Synthesizer und dem Bass. Das war jetzt halt quasi der Bass, ne? Aber es ist beide einzeln. Ich finde, die Obermelodie einzeln ist fast noch unaussagekräftiger als so. Aber na gut, dann mit ein bisschen Unterstützung.
Der Hammer, Alex, das war wirklich der Hammer. Okay.
Das war meine Meisterleistung, ja. Okay. Ich höre rein, was du mir hier bereitgestellt hast. Was? Das ist doch nur ein Ton.
Richtig.
Was? Jedes Kraftwerklied ever. Was?
Nein, hör dir einfach mal den Sound an.
Keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ach, einen Akkord hättest du mir noch gönnen können. Na gut, okay. Huiuiui. Dann bist du dran mit meiner Nummer 2, bitte. Es steht 0-1. Ich kündige schon mal an, es ist wieder eine zwölfseitige Gitarre. Ich weiß nicht, ob die oberen Seiten noch schlechter gestimmt sind. Wir werden es erfahren.
Geil. Das ist natürlich Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Und du hast es wunderschön eingespielt. Danke.
Ja, der war natürlich geschenkt. Ja. Wenn wir das übereinander legen mit Van Halen, dann kommt vielleicht noch ein gutes Lied dabei raus. Wir werden sehen.
Absolut. Und wir machen weiter mit einem Track. Und ich gebe dir einen kleinen Hinweis. In Beverly Hills nehmen wir immer den Wagen, der gerade greifbar ist.
Das ist ja tight wie ein Arpeggiator. Ich schätze jetzt mal, dass es Beverly Hills Cop ist, richtig?
Richtig.
Hey, ganz ohne Hinweis. Der Wahnsinn.
Also, der Song heißt natürlich Axel F. von Harold Faltermeier oder Harold Faltermeier.
Ja, du weißt ja, ich bin ja Crazy Frog geprägt.
Natürlich.
Ja, vielleicht dann einen halben Punkt bei dem falschen Titel, oder? Aber
nein, das ist eigentlich, es steht ja quasi stellvertretend für den ganzen Film. Insofern, alles gut.
Na gut. Du bist so gnädig in mir. Naja. Dann bin ich gespannt, was du zu meiner Nummer 3 sagst.
Hast du einen kleinen Hinweis für mich?
Da du bisher noch alles erraten hast, nein.
Ja. What?
Was? 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 Also es ist wirklich, das ist ein furchtbares Instrument. Es ist nämlich eine sogenannte Herpesflöte unter dem Marktnamen Melodica bekannt.
Ich habe sowas auch, tatsächlich. Aber ich bin... Immer. Ich hab
mit einem Schlauch, ne?
Nee, ohne Schlauch, mit festem Mundstück. Oh. Von
Schlauch
Hohner.
Kann ich dir aber empfehlen. Ich habe den mal, als ich relativ neu hatte, habe ich vorher Gyros gegessen. Mhm. Das war nicht so schön. Dann habe ich eben mal so eine Packung Listerinen durchgeschüttet. Und der schmeckt richtig gut. Soll aber nicht davon ablenken. Du erkennst das nicht? Ich bin schockiert.
Was soll das sein? Keine Ahnung.
Bitte nochmal.
Okay, ich höre es nochmal.
Es ist die Strophe, es ist der Refrain und das Synthesizer-Motiv hintereinander.
Okay.
Du wippst doch sogar mit.
Ja, aber was soll das denn sein?
Also der Anfang ist die Melodie We're living together. So, jetzt hör's bitte nochmal. Es kommt erst die Strophe, dann folgen wir uns bitte nochmal.
Also das heißt, du möchtest sagen, dass das Europe ist mit The Final Countdown.
Selbstverständlich. Oh, bitte noch einmal.
Also ich lass nochmal ablaufen. Gut.
Hör mal hin. Living together. So, jetzt kommt der Refrain. Und.
Okay.
Okay, dieses Instrument kriegt wirklich alles ruiniert, selbst deine Glückssträhne. Deshalb stehst du jetzt fair aus 2-2. Und ich bin gespannt, was du hier für mich als nächstes parat hast. Auf die Rache wird deine sein.
Also, das Nächste, da gebe ich dir auch wieder einen kleinen Hinweis zu. Schlaue Leute und große Kriege. Alex, bitte.
Ja, natürlich. Und weißt du was? Ich hatte es auch auf der Liste, aber hab's nicht schön genug hinbekommen. Es ist natürlich Nena mit 99 Luftballons.
Genau. Und
geiler Bass auch einfach.
Das ist ein geiler Keyboard-Bass. Der Sound, der ist schon sehr, sehr knackig, aber ich fand es auch wirklich schwierig, das so tight zu spielen, was mir überhaupt nicht gelungen ist. Deswegen.
Ja, nein, es war doch sehr schön eingespielt. Ich habe es tatsächlich am Glockenspiel versucht, aber die Gesangsmelodie saß aber dann länger als 30 Sekunden dran und dann war meine Motivation dahin geschwunden. Passt aber ganz gut, denn die nächsten beiden Schnipsel sind auch auf dem Glockenspiel eingespielt, Eckart. Mal gucken, was du daraus mitnimmst.
Ah, das ist Kate Bush, Running Up That Hill.
Jawohl, sehr schön.
Sehr gut.
Sehr, sehr schön. Damit steht es, warte mal, hatte ich es gerade? Ja, ich hatte es gerade, steht es 3-3, hör mal.
Ja, Wahnsinn.
Spektakulär. Dann, letzte Chance für mich.
So, Alex, beim nächsten Track, da habe ich einen kleinen Hinweis für dich. Früher oder später werden sie alle verschwunden sein.
Geil, das ist natürlich Forever Young von Alphaville und es ist der Pachelbel-Kanon, der natürlich in sehr, sehr vielen Songs auftaucht, aber selten so schön wie in diesem
Trompeten-Ende des Songs. Was für ein Kanon?
Das ist der Pachelbel-Kanon.
Was ist das?
Das ist eigentlich so, das ist auch oft so Hochzeitseinlaufmusik und das steckt in sehr, sehr vielen Liedern. Don't Look Back in Anger von Oasis, wirklich sehr, sehr viele Sachen. Aventasia kann ich jetzt noch nennen und so drin. Okay. Das war doch, oder es müsste doch C, A-Moll, nee, stimmt das doch? C-Moll, C, C, G, E-Dur, F-Dur, G-Dur, A-Moll, F-Dur, G-Dur in etwa gewesen sein, glaube ich, ne?
Garantiert, ja.
Habe ich rausgehört, absolutes Gehör, weiß ich Bescheid. Genau. Nein, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöne Sounds hast du auf jeden Fall auch drauf geschafft. Ich freue mich, wenn du mal einen Remix unseres Intros dafür produzierst. Damit du dazu die Berechtigung erhältst, musst du aber erst noch dieses letzte Lied von mir rausfinden und damit vielleicht noch ein Unentschieden herbeiführen. Diese hohen Töne, die dazukommen, die musst du dir eigentlich tiefer vorstellen, aber das Glockenspiel war sehr limitiert. Also diese zwei hohen Töne, die sind eigentlich 5 Oktaven drunter statt drüber. Oder hast du schon?
Aber was ist das?
Kommst du denn halbwegs bekannt vor oder gar nicht?
Aber das ist nicht OMD Talking Loud and Clear, nein.
Nein.
Electricity Made of Orleans, ist es OMD? Nein.
Nein.
Okay. Das ist schwer. Nein, Soft Cell.
Yes.
Soft Cell, Tainted Love.
Ja,
okay.
Das ist natürlich ein Basslauf gespielt auf einem Glockenspiel. Das ist natürlich,
hör mal, da hast du mich aber doppelt verwirrt, natürlich. Einmal, dass du die tiefen Töne hochgespielt hast und dass du einen Bass auf dem Glockenspiel, aber na gut.
Es sollte ja progressiv schwerer werden, aber dafür finde ich, hast du Running Up the Hill sehr, sehr gut erkannt, auf jeden Fall.
Ja, hatte ich auch auf meiner Liste, ganz ehrlich. Da war ich allerdings so ein bisschen, ja, das hätte
du
vielleicht.
Du müsstest eigentlich singen.
Genau, natürlich. Und tanzen. Ja. Und es hat so dann aber irgendwie so ein bisschen meine Fähigkeiten überstiegen.
Nicht genug gefordert, meinst du? Ich bin sehr gespannt, wie ihr das fandet. Und solltet ihr davon wirklich mehr wollen, schreibt uns das auch gerne mal. Wahlweise über Patreon, und ihr könnt uns natürlich auch jederzeit über Facebook und Instagram unter dem Handle Boys of Summer Podcast erreichen und sagt mal, ob ihr euch besser geschlagen hättet oder ob The Final Countdown wirklich so schlecht gespielt war oder woran es gelegen hat. Ne?
Woran hat es gelegen? Genau.
So, fragt man sich am Ende immer. Und ich frage mich immer, woran hat es gelegen, dass mein Konto so leer ist? Und damit sind wir nämlich tatsächlich bei Kategorie Nummer 7. Eckert, klär uns doch mal auf.
Ja, wir werden jetzt noch mal die Hosen runterlassen, wie das so üblich ist im Boys of Summer Podcast. Wir rechnen nach, wie sehr sind wir durch den Boys of Summer Podcast zu Konsum-Junkies geworden? Wie viele und welche Platten, Vinyl-CDs oder sogar Kassetten haben den Weg in unsere Plattenregale gefunden. Alex, ich traue mich gar nicht, dich zu fragen, weil jeder Vergleich ist da natürlich, sag mal in einem Wort, viele oder eher nicht so viele?
Eher scheiß viele. Hast du denn eine genaue Zahl?
Ich muss schätzen tatsächlich, ich würde sagen ungefähr 200.
Also du kannst das deine, nur Platten oder inklusive CDs?
Ein paar CDs sind auch dabei, hauptsächlich Vinyl. Aber ungefähr 80% 80er. Das ist doch schon mal eine Ansage.
Da komme ich nicht mit. Ist halt die Frage, ob ich da in ganzen Zahlen dann eventuell wieder drankomme. Also ich kann ja sagen, wir haben hier unsere erste Podcast und unsere massiv erfolgreiche Podcast-Folge Gefangen in den 80ern haben wir am 25. Februar 2021 veröffentlicht. Zweiter Lockdown, hallo. Du kannst ja mal, also ich sag mal so, ich habe meine CDs nicht indexiert. Ich habe vielleicht so ein paar Kassetten, aber 10 bis 15 oder so höchstens in der Zeit noch bekommen. Aber du darfst gerne mal raten, inklusive 7-Inch Singles natürlich, wie viele Platten ich seitdem gekauft habe.
Ach du Schande. Es ist eine vierstellige Zahl.
Zum Glück nicht. Aber dass du es für möglich hältst, ehrt mich eigentlich auch nicht. Aber
wie sagt man, zu allem fähig und zu nichts zu gebrauchen, oder?
Alles muss, nichts kann.
Ja, genau.
Sag ich immer.
Also sagen wir mal 800?
734.
Wow.
Tatsächlich. Wow. Genau, wow. Ja. Und ich muss sagen, ich weiß, dass am Anfang wirklich konkret diese Kombination aus Podcast, Beschäftigung mit den 80ern und Lockdown auch wirklich reingescheppert hat. Weil ich habe zur selben Zeit dann auch mein komplettes DJ-Case gekauft mit 2 Plattenspielern drin, Mixer in der Mitte. Das dann ins Wohnzimmer gestellt, Schatz, das wohnt jetzt hier, ne, du weißt Bescheid. Und da wirklich auch sehr viel ineinander gemixt, also ganz furchtbare Sachen, so Gigi D'Agostino mit Pet Shop Boys und so. Und da habe ich wirklich teilweise auch große 7-Inch-Sammelbestellungen bei eBay und so gemacht, weiß ich. Und da kam auf jeden Fall sehr, sehr viel.
Aber du hast schon selbst noch ausgewählt, was du da bestellt hast. Oder waren das dann irgendwelche Bundles?
Das war ganz oft so jede Woche. Wir haben eine Folge gemacht, über 4 Songs geredet, ja, von denen ich 3 noch nicht hatte oder teils auch nicht kannte oder so. Und ja, komm, irgendwann wirst du irgendwo auflegen und das brauchen können. Und das hat sich erfreulicherweise sogar noch bestätigt dabei.
Ja.
Deshalb
Aber es war jetzt nicht so,
muss ich
dass du
halt.
irgendwelche Sammlungen gekauft hast. Hier, guck mal,
Nein, nein, nein.
vier tolle
Nee, es waren dann
CD, vier
Händler, die.
tolle
Nein, ich
Vinyls
dachte einfach nur,
und ja.
die hatten dann 200 Sachen drin und ich habe davon 7 gekauft. So, so in etwa ging mir gerade, ne?
199.
Richtig, genau.
Okay.
Was ist dir denn noch im Kopf geblieben davon konkret?
Also ich kann mal sagen, welche ich zuletzt gekauft habe. Die hatten mit dem Podcast wenig zu tun tatsächlich. Das war nämlich einmal eine Single, eine Vinyl-Single von Senita, Toy Boy. Jetzt frag mich bitte nicht, warum ich die gekauft habe.
Warum hast du die gekauft?
Danke. Wegen Senita natürlich, ganz klar.
Also ich kann auf jeden Fall noch zwei Fakten beitragen. Und zwar erstens, die wohl teuerste Anschaffung oder zumindest das, was jetzt am meisten wert ist laut Discogs, ist tatsächlich das aus der Zeit, ist tatsächlich das 3D-Katalog-Boxset von Kraftwerk. Ne, mit dem ganzen Katalog in neu aufgenommen oder quasi aus aktuellen Live-Versionen mitgeschnitten. The Mix sogar im Headphone Surround 3D-Sound. Bestimmt eine ganz tolle Erfindung.
Geht das?
Ja,
Funktioniert das oder?
ich wollte es nochmal hören. Ich habe es damals gehört. Ich habe es nur so mittel im Kopf. Trotzdem sehr minimalistische, coole Sache. Man muss ja einfach sagen, es sind natürlich Sachen wie Radioaktivität, die sind natürlich in neuen Versionen besser zu hören. Weniger kultiger Zeitgeist und ich habe auch gern die Originale. Aber, ne,
Das
der
war auch
große
so eine Sache,
Ohrenschmaus.
genau, das war so eine Sache, die du mir neulich beim Kraftwerkkonzert, wir waren nämlich zusammen auf dem Kraftwerkkonzert in Bochum, das hast du mir gesagt, irgendwie Radioaktivität. Ich kenne das Album tatsächlich nicht so gut, du meintest aber, ist schon eher so hart.
Ein
Ein
Gefühl.
Gefühl, ah, okay, na gut.
Genau, da war ich nämlich, es gab nämlich in Düsseldorf 2021 oder und 22 diese Elektro-Ausstellung von Kraftwerk bis Techno. Ich finde, wir da auch kurz von gesprochen haben mal. Und da war dann am Ende der große Kraftwerk-Merch-Table aufgebaut. Nachdem ich das Ding dann noch mal in der Hand hatte, ich habe es dann nicht da gekauft, sondern später gebraucht, aber danach konnte ich nicht mehr loslassen. Hast du noch eine spannende Anschaffung gehabt?
Ich habe noch zwei Sachen. Fiction Factory, da haben wir ja auch im Podcast drüber gesprochen. Throw the Warped Wheel Out. Da hatten wir drüber gesprochen. Die hatten ja einen großen Hit, Feels Like Heaven, der so ein bisschen, dass dieser Song so ein bisschen heraussticht aus dem Album. Tatsächlich, ich habe jetzt nochmal reingehört und das stimmt wirklich. Aber das Album kann man sich trotzdem gut anhören. Dann noch eine Sache und zwar von Redbox. Das war auch so ein britisches Synthpop-Duo. Das war ja auch mal so eine große Zeit irgendwie. Das fing ja an mit hier Erasure und Pet Shop Boys und Redbox gehörten da auch mit dazu. Die hatten jetzt nicht den riesengroßen Hit, aber da wollte ich die Alben auch mal haben. Wo wir jetzt allerdings bei dem Punkt sind, es gibt von den Alben, die ich mir angeschafft habe, doch noch einige, die ich mir noch anhören muss.
Kenne ich, ja. Kenne ich.
Ist so, ne? Man.
Also war mal noch schlimmer auf jeden Fall, aber ist auch immer noch Thema, ganz, ganz klar,
Du kaufst ja irgendwie, was weiß ich, im Urlaub oder so, kaufst dir dann Secondhand dann so 10 Stück, kannst dir im Urlaub nicht anhören. Dann kommst du
Richtig.
nach Hause und.
Oh, portabler Plattenspieler, mein Lieber. Eine der besten, also mal von Platten abgesehen, in technischer Hinsicht vielleicht meine beste Anschaffung der letzten 5 Jahre.
Du
Ganz
sprachst
ehrlich, ganz
davon, ja.
ehrlich. Nee, wie oft habe ich auch Momente, wo Leute zu mir sagen, ja, kannst du ja, doch, natürlich kann ich die jetzt hören. Na? Oder die Reaktion, wenn man sagt, ich fahre doch nicht ohne Plattenspieler in den Urlaub, ich bin doch nicht bescheuert.
Ja, natürlich.
Ja, nee, also kann ich dir nur ans Herz
Ja,
legen.
gut. Ich kam jetzt aus dem letzten Urlaub dann tatsächlich mit einem Synthesizer, mit einem Keyboard,
Ja, da muss ich mit portablen Plattenspieler, da kann ich nicht mithalten. Das ist mir auch noch nicht passiert, ja.
insofern.
Aber mit dieser Zwölfseiter kam ich auch aus dem Urlaub, fällt mir ein,
Wirklich
das
wahr?
war
Na,
ja.
guck.
Ja, wirklich wahr,
Ja,
wirklich wahr.
siehst du.
Bevor die Uhr hier abläuft, kann ich noch sagen, das letzte 80er-mäßige, was ich mir gekauft habe, ist Music from the Netflix Original Series der ersten beiden Staffeln von Stranger Things. Wir hatten das ja auch damals kurz in der Kate Bush-Folge.
So ist es.
Und ich weiß, dass ich zu der Zeit auch nach der Running Up der Zille 7-Inch gesucht habe, die völlig überraschenderweise zu dem Zeitpunkt massiv im Preis gestiegen ist, gebraucht. Ich kann es mir nicht erklären. Das ist da auf jeden Fall unter anderem drauf, aber auch sonst wirklich Und ich glaube, da winkt vielleicht noch mal eine Folge am Himmel auch eines Tages. Weil was haben wir hier drauf? Wir haben hier Every Breath You Take. Wir haben Should I Stay or Should I Go. Wir haben Duran Duran, Girls on Film. Wir haben Joy Division. Wir haben Africa. Natürlich, wir haben Cyndi Lauper, Time After Time. Rock You Like a Hurricane. Heroes von Peter Gabriel. Also es hagelt wirklich Highlights. Die Serie hat einen exzellenten Soundtrack, muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, da können wir eines Tages nochmal drüber reden. Jetzt aber reden wir über Rubrik Nummer 8, Eckart.
Richtig. Und da geht es um das schrillste Outfit. Also wir sprechen ja über sehr viele Künstlerinnen, Künstler, Bands aus den 80ern. Und die 80er waren natürlich nicht nur Musik, sondern auch Optik. Und wir werden jetzt uns Fotos angucken und die beschreiben. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Ihr könnt nämlich mitraten. Wer ist der Künstler, die Künstlerin, die Band, die wir beschreiben?
Also, ich stelle einen Timer auf jeweils eine Minute und wir beschreiben abwechselnd, was wir auf den Bildern vor uns sehen. Ja? Mhm. Ich sehe rot geschminkte Lippen.
Ich sehe eine dunkle Sonnenbrille.
Ich sehe eine Perlenkette.
Ich sehe einen Kreuzanhänger.
Ich sehe ein Oberteil, was ich nicht beschreiben kann, womit du mir bitte helfen musst, Eckart.
Schulterpolster. Ah, Schulterpolster, da sind sie jetzt
klar, wieder. Aber dieses Material hier,
Glitzer. Ist das
Krokodilsleder? Nee.
Krokodilleder, genau, ja.
Ja, ich,
ja sieht so ein bisschen sowas, aus, ja. Ja, ab und zu, klar.
Also die Zeit läuft ab, du hast es schon angeteasert, Spitze, Netz, Kreuz, nackte Haut, Provokation.
Provokation, ja, genau.
Um wen könnte es hier gehen?
Es geht natürlich um Madonna.
Jawohl. Du malst Bilder mit Worten in meinem Kopf, Eckart. Ich habe es zwar vor mir, aber auch sonst hätte ich es gerade direkt gesehen. Und mal gucken, ob das beim nächsten Bild auch so klappt. So, und ich sehe auf jeden Fall ziemlich viele bunte Farben. Vor allem befestigt in den Haaren.
In den Haaren, genau. Die Haare sind auch zu ziemlich vielen Zupfen gebunden. Mit Perlen besetzt.
Richtig. Und auch an dieser Kombination aus Schal oder halbgebundener Krawatte im Kragen hängen ziemlich viele bunte Rüschen.
Genau. Was auch noch sehr markant ist, ist Make-up-Gesicht. Also wirklich sehr fantasievoll und sehr bunt auf jeden Fall. Sehr schrill.
Animalisch fast schon, ja. Und auf dem Hut ist etwas befestigt, das für mich aussieht wie irgendeine venezianische Maske oder so.
Handschellen? Nähmaschine?
Ach so, ja, Handschellen sind auch durch, genau, richtig. Und wir haben schon gesagt, die Zeit läuft nämlich ab. Genau, ein sehr feminin geschminktes Gesicht auch. Das ist eine Person, die legendär für die bunten Hüte und das auffällige Make-up und den androgynen Stil ist. Eckart, wen sehen wir?
Boy George.
Richtig, wunderbar. Unser Boy of Culture Club.
Genau. So ist es. Und wir machen weiter direkt mit Nummer 3. Und auf dem Bild sehen wir einen jungen Mann, der, wie soll man sagen, er zieht die Lippe einseitig so ein bisschen hoch.
Richtig. Und er hat eine Haarfarbe, die man, glaube ich, als Platinblond beschreiben würde.
So ist es. Und er trägt gerne Leder und darunter, glaube ich, gar nichts.
Wer es jetzt nicht fast schon hat, genau. Zu Leder gehören natürlich auch Nieten.
So ist es. Und natürlich so ein bisschen Silberfummelschmuck um den Hals. Und
was ist mit den Lippen? Ist das noch natürliche Fülle? Was sagst du?
Ja, das auf jeden Fall. Das hat man damals nicht gemacht. Okay. Also heutzutage aufgespritzt, aber damals war das, ja.
Ich verstehe. Ihr habt es wahrscheinlich längst erraten. Wir sehen vor uns Billy Idol, der Inbegriff für punkige Extravaganz in den 80er Jahren.
So ist es. Dann geht's weiter mit Bild Nummer 4. Wir sehen eine Sängerin, die sehr viel Wert auf ein farbiges Outfit legt.
Richtig. Und die ein bisschen, ich würde sagen, Marilyn Monroe-mäßig ihren Rock halb hebt, halb senkt, so ein bisschen.
Ja. Irgendwie so. Und wenn ich den Rock sehe, also das ist schon wirklich, also da hat der Schneider oder die Schneiderin wirklich alles gegeben, also auch farbentechnisch. Und es ist schon sehr schrill alles. Und schrill.
Schrill ist, glaube ich, wirklich das wirklich richtige Wort, genau. Also hier auf dem Bild haben wir haben wir so rot-pinke Haare, aber ich habe auf jeden Fall auch Blondierungen im Kopf aus anderen Phasen.
Du hast die.
Im Kopf, nicht am Kopf.
Und das Make-up, das ist natürlich auch, es verdient eigentlich auch dieses Attribut schrill. Und damit ist es eigentlich schon klar, das kann nur Alex Wehr sein.
Das ist natürlich Cyndi Lauper, die wir hier sehen. Und hier auch nochmal ein herzlicher Wink in Richtung unserer Filthy 15 Folgen, wo sie sich natürlich auch mit ihrem Song She-Bop unsterblich gemacht hat. Vielen lieben Dank dafür, Tipper Gore.
So ist es.
Wo wir schon beim Thema sind, ah nee, ich sag ja gar nichts, wir gehen rüber zum fünften Bild. Und hier sehe ich auf Anhieb sehr, sehr viel Lila und Violett.
Jawohl, sehr viel Lila, ein lilafarbener Mantel und ein Rüschenhemd darunter.
Richtig, und die Person spielt dabei auch noch Gitarre.
Außerdem sehr markant zu der Zeit seine Haarsträhne, die ihm in die Stirn fiel.
Es ist fast schon, als ob in dieser ganzen violetten Welt ein bisschen Regen heruntergekommen sei, die seine Haare zum Hängen gebracht hätte. Und damit sind wir schon wieder mal, liebe Grüße an die Filthy 15, beim Thema
Prince.
Richtig, extravagante Anzüge, Rüschenhemden, hohe Absätze und viel Glitzer. Das hat immer Gesprächsstoff gegeben damals.
Auf jeden Fall. Und Alex, wie groß war Prince eigentlich?
Ich schätze mal sehr klein.
Ja, oder? Deswegen die hohen Absätze auch. 1,58, glaube ich.
1,57.
Ja, Wahnsinn. Glaubst du es. Wieder was gelernt. Wahnsinn.
Ja, krass. Dann hast du den ja doch deutlich überragt. Genauso wie die nächste Person aber auch. Die war nämlich 20 Zentimeter größer und damit immer noch kleiner als wir beide.
Glaubst du es?
Ich glaube es. Wen sehen wir hier?
Wir sehen eine Person, die Schulterpolster trägt. Ein Jackett mit Schulterpolstern.
Und die, ich bin kein Fan vom Rauchen, aber man muss es bei dem Bild einfach sagen, sehr ikonisch eine Zigarette im Mund hat.
Ja, während ihr Gesicht wirklich sehr kantig wirkt, sehr maskenhaft auch.
Richtig. Dazu eine sehr, sehr mit harten 90-Grad-Winkeln geschnitten, rasierte Kurzhaarfrisur.
Man kann das Ganze auch als androgyne Erscheinung zusammenfassen.
Richtig. Würde sich fast in seiner subtilen Bedrohlichkeit fast schon sogar für einen James-Bond-Film gerade so vorstellen. Und damit habt ihr es erraten. Es ist natürlich das Nightclubbing-Cover von Grace Jones. Ein unverwechselbarer Stil.
So ist es. Und unverwechselbar, das ist natürlich auch der nächste Künstler, den wir jetzt einfach erstmal nur beschreiben werden. Alex, ich sehe einen sehr markanten Schnäuzer.
Richtig. Und dafür alles andere aber gut rasiert. Allerdings dringt aus dem Unterhemd durchaus noch ein bisschen Wolle hervor.
Was mir jetzt auffällt, ist, die Augen, die sind ja auch so ein bisschen Kajal umrändert.
Hier auf jeden Fall, ja. Genau.
Ja, die Haare kurz, schwarz wie der Schnäuzer.
Der Mund ist zu, aber wir würden vermutlich noch ein etwas vorstehende Vorderzähne erkennen.
Und er ist eigentlich auch bekannt geworden durch seine hautengen Catsuits, Capes und Glitzer und natürlich seine theatralischen Bühnenkostüme und vor allen Dingen seine Bühnenshow.
Das kann natürlich nur der König der Theatralik sein.
Queen, Freddie Mercury.
Richtig.
Und damit kommen wir schon zu Bild Nummer 8. Und da sehen wir drei junge Leute.
Mit ähnlichen Schnäuzern tatsächlich.
Stimmt, die haben alle Schnäuzer. Und obwohl es jetzt nur ein Schwarz-Weiß-Bild ist, können wir dazu sagen, dass der Sänger einen ziemlich markanten roten Schlüpper trägt, und zwar über seiner Lederhose.
Und damit ist fast schon alles verraten. Ich muss aber sonst sagen, ist das Bild so ein bisschen auch gerade für mich die Best-of aus allem vorherigen zusammen, aus Freddie Mercury, aus Grace Jones, aus Billy Idol bei den Klamotten. Da steckt wirklich alles drin und das in einem Schwarz-Weiß-Bild. Wer nicht drauf gekommen ist, guckt euch mal das Albumcover von World Up an. Es sind natürlich Cameo.
So, und dann geht's weiter mit dem vorletzten Bild und jetzt wird es so ein bisschen dramatisch, das Make-up. Es ist so ein bisschen kantig.
Weiß geschminkte Gesichter, rot geschminkte Lippen.
Dunkel umrandete Augen.
Roter Hintergrund und Sowjetschrift, dann ist es bestimmt Kraftwerk Menschmaschine. Nein, ist es nicht, Quatsch, haben wir gar nicht.
Aber wichtig ist, sind natürlich auch die Frisuren.
Ich sehe eine Sängerin, die auf jeden Fall auch bei Kiss mitmachen kann.
Ich sehe viel Haarspray, auch wenn ich es nicht sehe, aber ich ahne es einfach und es ist so ein bisschen Gothic-like.
Auf jeden Fall, sehr schwarz umrandete Augen. Eckhart, führ uns ins Licht, wen sehen wir hier?
Wir sehen natürlich Susie Sue von Susie and the Banshees, eine Band oder eine Künstlerin, eine Sängerin, die ich wegen ihres Namens hauptsächlich ja immer bewundernswert fand.
Der Schreibweise ihres
so Namens. So ist es, ja, ne? Genau.
Es kann so einfach sein, warum kompliziert? Nee, andersrum, genau.
Genau. So, und dann kommen wir schon zum letzten Bild. Und da holen wir so ein bisschen die, ja, soll ich es verraten, die 70er in die 80er. Das Bild ist tatsächlich aus den 80ern, was man nicht glaubt, aber wir sehen Bühnenkostüme. Alex, was hat's damit auf sich?
Ich kann es dir nicht sagen. Bei Bühnenkostüme und so vielen Leuten auf einmal suche ich immer zuerst den Bauarbeiter auf jeden Fall. Dann merke ich immer, es sind doch nicht die Village People, sondern es sind nämlich die, was wir sehen, sind quasi die besseren Village People, Eckhart. Was sehen
wir? Also wir sehen bunte Bühnenkostüme, die mal hauteng sind, dann wieder sehr weit, sehr futuristisch, sehr fantasievoll. Gut finde ich auch den jungen Mann auf der linken Seite mit seinen goldenen Stiefeln, mit den Absätzen
die
natürlich.
Die würden hier stehen, ich denke auch.
Ich denke auch, die hätte ich gerne tatsächlich. Die gibt es aber nicht umsonst.
Da ist einiges dabei im Spektrum von Rot nach Gelb und auch sehr, sehr vielen dazwischen. Aber es wird irgendwie nach links gefühlt auch immer bunter. Mhm. Vielleicht sollten wir es noch dazu sagen, es sind nicht die Village People, sondern
Earth, Wind and Fire.
Richtig. Und im Konkreten das Cover von Earth, Wind and Fire in Concert. Schaut es euch an, wenn ihr nochmal Inspo für die nächste Karnevalsparty oder vielleicht doch für Schrottwichteln braucht. Hier gibt's Inspiration auf jeden Fall.
Also ich finde es erstaunlich, dass das wirklich eine Sache oder eine Platte ist, die 1982 so erschienen ist. Weil das ist für mich
also Minimum 10 Jahre jünger. 10 Jahre
älter. Ja, absolut, Minimum, absolut, genau.
Schöne Sache das. So, und ich habe jetzt direkt das Bedürfnis, mich einmal komplett neu einzukleiden. Ja, die Erkenntnis, dass man seine eigene Garderobe natürlich immer mehr auf 80er trimmen könnte, ist nur eine der vielen Erkenntnisse, die wir aus 100 oder 99 Folgen bisher gewonnen haben. Am spannendsten wäre für mich jetzt, Eckhart, natürlich, was ist deine größte Erkenntnis aus 100 Folgen Boys of Summer Podcast?
Ja. Ja, eigentlich sind es ja nur 99 Folgen, aber natürlich alle.
Ja, wir haben ja auch schon, ich habe auch schon Erkenntnisse gewonnen, ne? Nach diesem Bild gerade.
Absolut, absolut. Alex, du weißt ja, dass ich mich sehr, sehr mit Modern Talking beschäftigt habe. Und meine größte Erkenntnis ist eigentlich, dass Modern Talking nur 7 Hitsingles hatten. 6 davon Nummer 1.
6 Nummer 1, ja.
Die sie aber.
Immer in die Wunde.
Die sie aber natürlich auf 4 Alben verteilt haben. Also, das fand ich wirklich eine Erkenntnis, weil für mich waren Modern Talking eigentlich immer da in den 80ern, jedenfalls in der zweiten Hälfte der 80er. Und ist das jetzt eine gute Erkenntnis, eine schlechte? Du hast natürlich alle Alben.
Also, ist das jetzt wirklich, ich habe kein einziges Album, ist das jetzt wirklich deine größte Erkenntnis? Also, ich habe jetzt hier ein 20-seitiges Pamphlet über, wie du mir die Brücke durch unsere Freundschaft, die Brücke in deine vergangene Zeit schläfst, vorbereitet. Und deine Antwort ist jetzt Modern Talking.
Alex, was soll ich sagen? Ja, ich meine, nein, ich habe hier natürlich noch andere Punkte, aber das ist schon eine Sache. Ja, ich meine, jede Folge hat natürlich irgendwie so seine Augenöffner. Das höre ich natürlich auch von anderen Leuten, die dann sagen so, oh, das habe ich noch nicht gewusst. Und andere Erkenntnis ist zum Beispiel, dass die Fine Young Cannibals, wir haben es schon gehört, einfach so aufgehört haben zu existieren. Oder dass Dan Harrow tatsächlich die Sachen, die er eingesungen hat, nicht selbst eingesungen hat, genauso wenig wie Valerie Dorr. Genau, dann eine Erkenntnis ist natürlich, dass Enyas Sound mehr Wumms hatte, als es in Erinnerung geblieben ist. Dann wusste ich auch nicht, dass Manic Monday von den Bangles, wir hatten drüber gesprochen, ne, dass das eigentlich ein Song ist, den Prince geschrieben hat, weil ich fand das deswegen natürlich so erstaunlich, weil das so ein völlig untypischer Song ist für Prince, weil Prince ja häufig so auf einem Groove oder auf einem, ich weiß nicht, nicht so klassische Songs geschrieben hat.
Ein Bass-Song.
Ja, genau, ja, genau. Schon. Und das war dann der ganze Song irgendwie, den er durchdekliniert.
Sehr, sehr durchkomponiert irgendwie, so
genau. Wirklich
in seinem Strophe-Bassartigen.
Genau, genau. Und dann ist mir natürlich eine Sache noch aufgefallen, das war jetzt keine Erkenntnis, oder es war vielleicht doch eine Erkenntnis. Wir haben in unserer Weihnachtsfolge Driving Home for Christmas von Chris Rea vergessen.
Das hat uns wieder eingeholt, leider. Meine größte Erkenntnis der 80er ist, man kann nie genug über die 80er wissen. Und man wird auch nie alles wissen. Und ich bin hier auch sehr, stellenweise sehr unwissend, mindestens aber sehr viel unwissender als du reingegangen. Und ich weiß aber einfach, wir beide sind auch, ne, wir sind auch beide keine allwissenden Experten, sondern wir haben halt einfach beide eine Faszination dafür. Und ich glaube, dieser ganze Podcast war immer auch ganz offen Learning by Doing, ne? Ich meinte eben schon.
Eindeutig, ja, genau. Ne?
Man wird frühere Folgen heute wahrscheinlich anders machen.
Ja, genau. Oder du hast natürlich auch die Beschreibung dazu unserer ersten Folge vorgelesen. Alex und Eckhart labern. Ja, also das würde heute natürlich überhaupt nicht mehr passieren.
Das hätte ich das geschrieben. Nee, genau. Also vor allem nicht über 100 Minuten in einer Folge. Das wird nicht natürlich mehr passieren.
Wir sind bestens vorbereitet. Alles ist hieb- und stichfest recherchiert. Na klar. Und,
nee, genau. Ich glaube zum Beispiel, ganz klar, Running Up That Hill. Ich glaube, wenn ich mir die Folge heute nochmal anhören würde, würde ich mir wahrscheinlich tendenziell an einigen Stellen an den Kopf packen. Umso toller finde ich, dass wir tolle Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die uns durchaus ja auch schon mal geschrieben haben, wenn sie sagen, ey, ihr habt auf jeden Fall den und den Song vergessen oder so. Da sind wir weiterhin offen für, wenn ihr es besser wisst oder wenn wir hier irgendwas Falsches erzählen.
Niemand mag Besserwisser, aber
manchmal hört man sich trotzdem im Podcast mit zweien an, ja. Nee, ist einfach so. Also für mich ist einfach, wir sind nicht perfekt und wir lernen, wir haben immer wieder neue Erkenntnisse dabei und auch du sagst, ich höre immer wieder Alben, wo ich bisher nur die Singles von kannte und es geht immer weiter und es ist so ein bisschen, man ist manchmal von der heutigen Zeit schon so überfordert, weil man nicht alles gleichzeitig konsumieren kann. Hier haben wir halt ein seit 35 Jahren abgeschlossenes Jahrzehnt und trotzdem werden wir es einfach nicht mehr in 1000 Folgen, die wir auf jeden Fall noch aufnehmen werden, heben können. Und es ist eigentlich auch ganz schön und wir freuen uns aber, wenn wir euch ein Stück Durchblick verschaffen können. Das ist so meine Gesamterkenntnis aus 99 Folgen.
Ist das schön, Alex. So, ich bin wirklich, ne, das geht wirklich zu Herzen. Ne?
Tja, und dann bleibt natürlich einfach nur die Frage zum Schluss. 100 Folgen Boys of Summer, worüber müssen wir jetzt noch sprechen?
Also, es geht natürlich noch viel mehr. Ne? Worüber wollen wir jetzt noch sprechen? Welche Formate müssen wir in den Fokus nehmen? Wen sollen wir mal ins Boys of Summer Studio einladen? Das ist die große Frage.
Also, ich kann sagen, ich habe gerne mehr Live-Situationen. Und zwar nicht im Sinne von jetzt, dass wir hier einen Live-Podcast vor Publikum aufnehmen oder wenn ihr Interesse habt.
Könnten wir auch machen, ja.
Mir gefällt es immer, wenn wir im selben Raum sind. Mir gefällt es auch, wenn wir Live-Berichte machen und die irgendwie in den Pausen live aufnehmen. Das hat einfach was sehr Direktes, Unmittelbares und wir gucken uns nochmal ein bisschen anders in die Augen dabei. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Gleichzeitig finde ich aber auch, dass der Boys of Summer Podcast natürlich massiv von Gästen lebt. Nicht zuletzt dadurch, dass ich bei sehr vielen Folgen nicht dabei bin und finde es sehr schön, dass du dir so viel Unterstützung geholt hast von vielen, vielen tollen Leuten. Ich weiß nicht, kriegst du sie eigentlich alle aufgezählt hier gerade?
Einmal.
Also mir fällt ein.
Ja, Wolfram Fette natürlich, Dominik Rothe.
Jawohl,
und
Fette Stimmen-Podcast.
Stefan Zeipelt.
Jawohl. Vielen Dank auf jeden Fall an euch auch alle, dass ihr dabei wart. Und Tony Hedley noch so ein kleiner Nachwuchskünstler,
ja, den wir
auch mal da
wollten
zu
wir
Wort
featuren
kommen lassen.
Alex, ich möchte jetzt ich möchte dich jetzt nicht unter Druck setzen, aber es wurde auch schon gedroht, dass sie sich einklagen würden. Aber egal,
Das haben schon viele versucht, da sind wir bisher mit klar gekommen. Nein, ich finde es schön, der Voice of Summer Podcast wird, glaube ich, auch weiterhin im Kern den 80ern verpflichtet sein. Ich mag es aber auch teilweise, wenn wir so ein bisschen die Auswirkungen der 80er aufs Heute unter die Lupe nehmen. Wir hatten das zum Beispiel in der Synthwave-Folge mit Sven Lattemann als Gast damals auch. Michael Schuh muss übrigens auch genannt werden in zwei Folgen dabei. Genau, ne, wo wir uns so ein bisschen moderne Synthesizer-Musik für jüngere Generationen und die popkulturellen Einflüsse aus den 80ern darauf angucken. Und das war auch eine sehr, sehr schöne Folge, wie ich finde. Das Gold mal zurück, relativ am Anfang. Synthwave Talk mit Sven Lattemann. Und ich habe es eben schon mal gesagt, aktuell nochmal ein sehr, sehr großer Hype durch die Serie Stranger Things, die dieser Tage ihr Ende findet und die auch sehr in den 80ern oder die einfach in den 80ern spielt und auch sehr, sehr viel 80er-Musik präsentiert und wie gesagt damit auch einen unverwechselbaren Chart-Erfolg Running Up That Hill erstes Mal auf Platz 1 nach über 40 Jahren ermöglicht hat. Das sind einfach so Phänomene, wo ich mich ja auch selber wiedererkenne als jemand, der in dieser Zeit nicht gelebt hat. was ist die Faszination daran? Und da möchte ich gerne auch noch weiter einsteigen.
Hast du denn die Serie gesehen? Stranger Things.
Das ist der Punkt. Ich habe die inzwischen gesehen. Aha. Das ist der Unterschied zu, was ich sage, wenn ich heute die Running Up That Hill-Folge hören würde, wo ich eventuell ein bisschen daherrede, als würde ich ja genau wissen, was geht, und wusste es damals nicht. Das könnte schon ein bisschen unangenehm für mich selber werden. Hast du sie denn gesehen?
Nein, tatsächlich nicht. Aber ich habe jetzt gelernt, dass es tatsächlich eine Science-Fiction-Serie sein soll. Keine Ahnung, ja.
Von diesem 80er-Horror, ne, Stephen King-mäßigem, so inspiriert halt. Aber es ist jetzt auch kein zweites Star Wars, ne?
Okay.
Es spielt halt erstmal in der realen Welt und dann kommen halt übernatürliche Elemente dazu. Aber letzten Endes wird man da auch reingeworfen in einen Schulalltag, wo Kinder mit Skateboard und Walkman über den Schulhof laufen, entsprechende Klamotten tragen, sehr, sehr liebevolles Kostümdesign und wirft einen schon einmal schön rein.
Wo du sagst, die Nachwirkungen der 80er, ich habe da nämlich auch noch so eine Sache, die mich ja so in der letzten Zeit ziemlich beschäftigt hat. Das war nämlich die Manchester-Szene, die begann so Ende der 80er, war auch schon Anfang der 90er wieder vorbei. Da gab es wirklich so Kracher-Bands wie The Stone Roses, The Charlatans, Inspiral Carpets.
Ey, auch sehr aktuell leider.
The Shaman, ne? Ja. Und meine Favoriten derzeit sind einfach die Happy Mondays. Also wirklich in jeder Hinsicht eine Kracherband. Also die haben es wirklich krachen lassen.
Also um nur mal so einen ganz kleinen Einblick zu geben, was bei den Happy Mondays 1992 los war. Sie sollten ihre Platte Yes Please aufnehmen und bekamen ein großes Budget der Plattenfirma und die Möglichkeit, die Platte auf Barbados aufzunehmen. Dahinter steckte ein kleines Kalkül, nämlich, dass Barbados als heroinfrei galt und Sänger Sean Ryder gerade im tiefsten Drogensumpf steckte. Was die Plattenfirma allerdings nicht wusste, war, dass Barbados eine Crack-Hochburg war. Dann schmiss Sean Ryder 24 Stunden vor Abflug den Gitarristen Mark Day raus, versuchte Johnny Marr, ehemals von The Smiths, dazu zu bewegen, mitzukommen. Der sagte erst zu, 25 Minuten später aber wieder ab. Also wurde Mark Day wieder in die Band aufgenommen. Auf dem Flughafen verschüttete dann Sean Ryder seinen Methadon-Vorrat und verbrachte die nächsten 6-8 Wochen im absoluten Drogendelirium. Tänzer Bass, also die Band hatte auch einen Tänzer, er schrottete gleich mehrere Autos, brach sich den Arm, um dann bei einem Jetski-Unfall sich den Arm nochmal zu brechen und so weiter und so weiter. Letztlich gab es dann ein Album, das das Budget der Plattenfirma völlig sprengte, dazu halb floppte und den Todesstoß für die Plattenfirma und eigentlich auch die Happy Mondays bedeutete.
Ja, also spannende Sache, wird's eventuell, also ich bin mir ganz sicher, da wird's auch irgendwann in der Zukunft noch eine Folge zugeben und ja.
Dann haben wir doch schon zwei Teaser gesetzt, auf jeden Fall.
MTV wunderbar. Natürlich dann, auch, ne? MTV macht Schluss, wir machen weiter.
So. Folgentitel steht, sehr, sehr, sehr gut. Sehr gut, 46 Jahre Boys of Summer, wir hören uns wieder, genau. Damit haben wir aber schon einiges hier in den Ring geworfen und was natürlich auch immer wieder für uns zählt, ist euer Wort. Und wir würden auch gern hören, wollt ihr mehr live? Wollt ihr mehr Spiele wie heute? Wollt ihr mehr Zeitreisen? Wollt ihr mehr Gäste? Welche Gäste? Welche 80er-Themen fehlen euch komplett? Soll Eckart nochmal eine neue Deutsche Welle-Folge in den Redaktionsplan schreiben und 3 Jahre lang nicht aufnehmen? Was wünscht ihr euch? Es interessiert uns wie immer brennend. Wir haben es schon ein paar Mal gesagt. Facebook und Instagram jeweils unter Boys of Summer Podcast. Schreibt uns, was ihr uns glaubt, schreiben zu müssen. Wir freuen uns über jede Nachricht. Und genauso freuen wir uns über einen kleinen Obolus auf Patreon. patreon.com/Boys of Summer Podcast. Tragt dazu bei, dass wir hier auch in 3 Jahren oder so Folge 200 begrüßen können.
Genau, und zwar in den goldfarbenen Stiefletten.
So, nicht immer so viel Synthesizer im Urlaub kaufen, ne? Das.
Es gibt aber noch einen absoluten Kracher zum Schluss. Wir sind ja vertreten auf Instagram, auf Facebook und auf Spotify könnt ihr uns hören, auf Apple Podcasts und so weiter. Wir haben jetzt auch eine Website, die findet ihr auf boysofsummerpodcast.de. Da findet ihr wirklich eine ein buntes Kompendium, eine bunte Seite, die wirklich aufblinkt. Und ja, da werden eure Augen euch auf jeden Fall sehr danken.
Wir danken dir sehr, Eckart, dafür, dass du das aufgesetzt hast, auf jeden Fall. Pff. Ja, nein, also jede Seite, die ich öffne und wo mich erstmal Tony Hadley und du anstrahlen, ist eine gute Seite. Und das werden auch unsere Hörerinnen und Hörer noch bemerken am Ende.
So ist es.
Schönes Ding.
Schönes Ding auf jeden Fall. Eine Seite, die eventuell noch ein bisschen weiter wächst, die ein Augenschmaus sein soll für euch.
So machen wir's.
Alles klar, dann würde ich sagen, Alex, wir hören uns auf jeden Fall bald schon wieder. Und die nächste Folge, die wird auch nicht allzu lange auf sich warten lassen. Bis dahin, tschüss und gute Nacht.